Hallo und herzlichst willkommen zur 47. Folge Ginas Room. Ja, und was soll ich sagen, wir hatten einen großartigen Gast. Es war niemand anderes als Falk Maria Schlegel von der großartigen Band Powerwolf.
Powerwolf brauchen, glaube ich, keine Vorstellung mehr. Also es ist so ziemlich eine der größten deutschen Heavy-Metal, Power-Metal-Bands, wie auch immer, Genre-Polizei übernimmt das. Wir hatten ein wunderbares Gespräch. Wir haben gar nicht so viel über Powerwolf per se gesprochen. Wir haben viel mehr über sehr, sehr viele ehrliche Worte, ehrliche Challenges gesprochen, die man hat, wenn man denn nicht nur jetzt irgendwie nach außen hin in krassen Kostümen mit viel Show und ja, vermeintlich Fame und Reichtum spielt, sondern da steckt ja irgendwas hinter. Da steckt ganz, ganz viel hinter. Also ich glaube, die Bühnenshow letztendlich ist der kleinste Teil und ich weiß das sehr, sehr gut. Und da gab es und gibt es sehr, sehr viele Challenges, auch im guten Sinne, vor allem eigentlich im guten Sinne, weil es kommt ja mal was Gutes bei raus, über die wir gesprochen haben. Also ein sehr guter Blick hinter die Kulissen.
Man kann summa summarum sagen, es war eine sehr ehrliche Folge. Hört's euch gerne an. Und auch, naja, wenn ihr ein paar Tipps wollt zu Smokey Eyes und sonst was. Diese Folge beinhaltet sehr viel und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen euch auch. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Wir sind zu dritt heute. Es ist keine Zu-Zeit-Folge. Wir haben einen großartigen Gast. Hallo, Falk.
Ja, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, du warst wohl in der Schule der Übergänge sozusagen. Also, das lernt man ja beim Fernsehen, habe ich gehört, dass man Übergänge schafft mit dem Schlegel und Pegel. Das war schon mal
was. Echt, macht man das so? Also, lernt man das? Hast du da so.
Hat Harald Schmidt damals mal gesagt, so dass man dann so Übergänge schaffen muss zum nächsten Thema. Apropos, bla, 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 bla.
Ich würde sagen, ja. Ich bin einfach nur mega witzig.
Ja, genau. Ja, das habe ich schon öfter. Genau. Das habe ich schon öfter gehört. Nee, sorry, dass ich einfach so witzig bin. Ne? Ja. Das habe ich schon sehr oft gehört. Apropos
witzig.
Nee, mal ganz ehrlich, du hast ja jetzt schon ein paar so eine Sachen gemacht, Podcasts, Radio-Interviews. Mhm. Ich bezeichne das hier nie als Interview, weil das soll kein Interview sein. Wir schnacken
genau.
Das, was wir als Thema für richtig finden. Mhm. Hattest du irgendwann mal Pressetraining?
Nee, hatte ich nie. Mhm. Ich hatte aber in der Tat so Interviews von mir gesehen, gehört und habe festgestellt, dass ich dauernd so und so einen komischen Verlegenheitslacher reinbringe und habe mir dann immer gesagt, bevor ich mache, wird heute vielleicht auch passieren, atme mich ganz kurz. Weiß nicht, das ist sogar eine professionelle Strategie, aber das macht ein Gespräch meistens, man kann besser folgen, als jemand uns sagt, und dann haben wir, und da wusste ich nicht, ist extrem anstrengend zum Zuhören.
Ja. Atmen, Falk, atmen.
Aber so eine Strategie habe ich wirklich nicht. Aber ich überlege immer darüber, also ich denke darüber nach, sowas mal zu machen. Und dann googelst du das, dann kriegst du nur so die Professional-Angebote da und denkst, oh nee, komm, das kriegen wir anders hin.
So, pass auf, ich hatte mal in der FH, also ich habe ja mal studiert, tatsächlich, bevor ich Haut angeschaut habe, hatte ich einen Rhetorikkurs.
Ja.
So, und weißt du, was der Inhalt von diesem Rhetorikkurs war? Wir sind alle in den Biergarten in Geisling an der Steige, da wo ich studiert habe, im Schwabenländle, sind wir in den Biergarten gegangen mit dem Rhetorikkurs. Dann hat der Professor, ganz liebe Grüße, gesagt, so, wir trinken jetzt eine Flasche Wein. Und dann kriegt jeder einen Korken. Man musste den Korken in den Mund nehmen, so. Und dann noch deutlich sprechen mit dem Korken im Mund. Und das war mein Rhetorikkurs.
Das ist ja ein reales Szenario, ne? Das anscheinend.
Also, Entschuldigung.
Aber du merkst es dir ja immer noch. Und ich hatte mal einen Kurs, da ging es um Körpersprache.
Ja.
Und das war eine Fortbildung, die war sensationell. Ich habe ja vor Powerwolf auch noch ein bisschen was anderes gemacht. Und da hat der Typ von der Körpersprache erzählt und hat erzählt von, wenn Menschen irgendwo stehen und beide Hände in der Hosentasche, ist das ein extremes Zeichen von Unsicherheit, weil sie stecken die Hände da in die Hosentasche und fühlen sich dann total wohl da drin und sind gewissen Körperteilen sehr nahe, was wohl irgendwie für Entspannung sorgt.
Ah.
Und jedes Mal, wenn ich irgendwie was sehe und Leute, gerade Männer machen die Hände in die Hosentasche, habe ich mir das gemerkt, sag ich, der ist nervös. Und das ist so, die sind wirklich nervös.
Das heißt,
vielleicht mache ich das auch unbewusst, das schließe ich ja gar nicht aus, aber das habe ich mal beobachtet.
Das heißt, wenn ich jetzt so mache, es beruhigt mich das, wenn ich jetzt meine Brüste fasse.
Er hat jetzt nichts zu Frauen gesagt damals, aber ich fand das sehr lehrreich, was er so zur Körpersprache gesagt hat. Einfach groß machen, Hände weit ausbreiten, weniger reden ist oft mehr, großes Credo übrigens. Also wenn man einfach, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten.
Und so.
Das ist natürlich beim Podcast ein bisschen blöd. Ne? Wir können wenig mit visuellen Körpersprachen-Elementen arbeiten.
Ja, das seht ihr hier leider alles nicht. Aber dieses Körpersprachding, auch wenn jemand vor dir steht mit verschränkten Armen.
Ja, ganz schlimm.
Anstatt mit offenen Armen, das ist ja auch etwas zugänglich und nicht zugänglich. Das
total.
Merkt man ganz doll.
Also ich glaube, das ist auch, ohne dass ich das jetzt irgendwie weiß, aber ich glaube, Menschen sind einem sympathisch, die einem zugewandt sind, Blickkontakt einen kurzen Moment halten, mal lächeln, aber halt eben nicht den Körper so einkrümmen. Und dann ist man meistens schon so ein bisschen offener und merkt, man fühlt sich selber wohl und dann wird das meistens ein geiler Abend.
Das stimmt. Ja, ich gebe mein Bestes als kleiner Shrimp.
Ihr habt ja alle die Schulter schon offen, das passt.
Und wir stehen heute tatsächlich mal. Ja,
das ist hier
auch
so,
geil.
So Stehtisch, was heißt Bar-Feeling.
Ich liebe das, ja.
Ja, total. Oh,
herrlich. Ja, also das ist ja heute, ich finde das ja super interessant, weil ich habe ja schon den Falk Maria Schlegel kennengelernt, der ja quasi sozusagen, wo ich jetzt nicht auf ein Konzert gegangen bin, sondern du warst ja bei mir und ich habe dich tätowiert sozusagen. Und das ist eine ganz andere, es ist was ganz anderes, weil da sind so unglaubliche Diskrepanzen dazwischen im Sinne von, ich sitze in der Barclays und du spielst da vor wie viel? 12.000 Leuten? Ja, ja. Oh mein Gott, ich hätte mich, weiß nicht. Ich wäre einfach nicht auf die Bühne gegangen. Ich hätte einfach Angst gehabt. Ich wäre einfach nicht raufgegangen. So, und ich würde gerne über eine Sache mit dir reden, die mich wirklich brennend interessiert. Und ich glaube, es gibt keine bessere Person als dich dafür.
Oh Gott, ich bin nervös.
Nein, Quatsch. Also, ich habe das Gefühl, dass wenn man zum Beispiel, ich nenne jetzt mal auf Tour gehen, ich nenne das jetzt mal kurz einen Job, ganz unromantisch, ne? Also Arbeit, so, weil es muss professionell ablaufen. Du hast eine unglaubliche Verantwortung gegenüber sehr vielen Menschen, die da hinkommen oder deiner Crew oder deinen Bandmembers. Und hast du auch das Gefühl, dass da immer so ein sehr passiver Druck irgendwie herrscht, dass du gar nicht in Erwägung ziehst, ja, es könnte jetzt mal, ich könnte mal einen mentalen oder vielleicht auch einen körperlichen Durchhänger haben, weil du lässt das ja erstmal gar nicht zu, weil, scheiße, dann müssen die Tickets zurückgegeben werden, die Leute sind vielleicht enttäuscht, oder auch generell, die Show findet da nicht statt, wenn ich jetzt nicht perform, man drängt das so ein bisschen weg. Und ich habe das sehr mit, keine Ahnung, ich habe eine Bronchitis, als Beispiel jetzt, ja, und morgen kommt jemand aus Amerika zu mir geflogen. Das ist bei mir, kann das nicht im Kopf stattfinden, dass ich wirklich eine Bronchitis habe?
Also das ist eine meiner größten Ängste.
Aha, da habe ich ja direkt die beschissenste Frage am Anfang.
Schön rein. Und also mich hat man während des Studiums immer Bedenkenträger genannt, weil ich bei meiner alten ersten Band sogar Wetterberichte gecheckt habe, wenn da Glatteis ist, dann kommt keiner, wenn glatt ist, das komme ich nicht hin, wenn es zu stürmisch ist und so weiter. Mhm. Das hat sich natürlich bei Powerwolf auch, ist immer noch so. Mhm. Ich will einfach aus eigenen Stücken keine Show absagen müssen. Mhm. Und das, ich lese es für mich persönlich immer aus, dass ich derjenige bin, der das vielleicht mal isst. Ja. Also dass mir wirklich mal richtig schlecht geht, das schließe ich für mich aus. Ich werde auch nie kranken, ich werde auch nicht älter und ich glaube, funktioniere immer und das wird auch immer gut laufen. Und alles geht so weiter und so weiter und so weiter. Und gleichzeitig hat das ein Riesenpotenzial von Angst und Stress. Und zwar nicht nur aus professioneller Sicht, sondern auch so für mich selbst.
Ja.
Weil wenn ich das und das nicht erleben kann, weil irgendwas dazwischen kommt, dann das ist ein Drama.
Mhm.
Und das erzeugt in mir durchaus mal in Nächten im Turbus so ein Gefühl von, oh Gott, was ist denn, wenn morgen das? Oder was ist, wenn der? Oder ich will jemand husten im Bus. Also das ist so dieses, oh Gott, und wenn du das aber eigentlich runter reduzierst, was passiert im schlimmsten Falle, wenn das wirklich nicht stattfindet? Na ja, gut, dann wird das am anderen Mal stattfinden. Aber Bandleben ist, glaube ich, auch immer so ein bisschen gestrickt von, du musst zur rechten Zeit am rechten Ort sein.
Ja.
Und das hat auch manchmal was mit erfolgreicher werden zu tun. Wenn ich die Show jetzt nicht gut hinkriege und da nicht überzeugt, dann könnte das und das passieren. Und diesen Druck, den kriegst du eigentlich nicht. Also kriege ich für mich persönlich nicht raus. Bei den Bandkollegen, weiß nicht, wie es bei denen ist. Ich glaube, das ist aber ganz vielen Menschen so. Im Sport ist es ja ähnlich.
Ja, und deswegen, ich finde das
Das, und bei dir auch. Also das ist, und ich finde es eigentlich, eine Frechheit, dass es uns so geht. Ne?
Und ich finde das so schön, dass du da auch so offen drüber redest, ne? Und dass wir direkt damit anfangen. Ja. Weil mein Gedanke kam heute, Erstmal, also das, ich habe das Gott sei Dank nicht mit meinen Kunden, ich höre das aber auch sehr oft, ne? Du sagst, es tut mir wirklich leid, ich bin krank. So. Und die Antwort ist, ja, aber ich bin doch jetzt extra hergefahren. Und die Antwort ist nicht, erstmal gute Besserung und dann gucken wir weiter. Ja, ja. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass bei Bands, so, also natürlich auch bei größeren Bands umso mehr, dass der menschliche Aspekt, du wirst nicht mehr so als Mensch gesehen, sondern als, okay, hart gesagt, Produkt, weil du hast was gekauft.
Finde ich aber, wenn ich das offen sagen darf, auch okay.
Ja, okay.
Weil, ich gehe auf eine Bühne, ich unterhalte und ich möchte unterhalten. Das ist für mich mein persönliches Heroin.
Das machst du großartig übrigens. Oh, ja.
aber ich möchte eben nicht den Leuten das Gefühl geben, ach, dem geht's jetzt aber nicht so gut und ich möchte also Mitleid erhaschen. Meine Aufgabe ist, dass die eine gute Zeit haben und wenn ich das nicht ermöglichen kann, dürfen die auch enttäuscht sein.
Ja.
Weißt du so? Und das ist, glaube ich, so dieses Prinzip, wenn du halt Unterhaltungskünstler bist, Theaterschauspieler, in der Gastro arbeitest. Die Leute wollen, kommen heute Abend, die wollen guten Abend, die differenzieren nicht. Die hatten eine scheiß Woche.
Ja.
Und weißt du so, du willst einfach, dass das geil wird. Das ist so der Anspruch. Wenn du das nicht bieten kannst, dann ist es so. Und witzigerweise ist da für mich irgendwie so eine Angst da drin, die eigentlich unbegründet ist. Und gleichzeitig...
Oder sagen, du sagst es ja gerade selber, dann, wenn ich das nicht bieten kann, dann ist es so und die dürfen auch enttäuscht sein. Du lässt das ja sogar zu. Du sagst, sie dürfen. Und ehrlich gesagt, sehe ich ähnlich. Ich sage, natürlich dürfen die enttäuscht sein. Man muss ja nur bei sich anfangen. Und ich denke mir, wow, meine Lieblingsband, ich wollte die heute Abend sehen. Einer ist krank, fair enough. Und die treten jetzt nicht auf. Natürlich wäre ich dann auch enttäuscht. Das ist ja natürlich eine Sache. Klar. Die andere Sache wäre dann, in welche Richtung lassen die denn ihre Enttäuschung jetzt den freien Lauf? So. Und wie äußert sich die? Also Enttäuschung vollkommen klar, aber ich muss jetzt zum Beispiel an eine Band denken, Polaris heißen die aus Australien. Die haben, glaube ich, mittlerweile 2 US-Touren abgesagt. Die erste, weil ihr einer Gitarrist gestorben ist. Das halte ich für eklatanten Grund. Die zweite, weil sie gesagt haben, ey, wir fühlen uns mental noch nicht bereit dafür.
Boah, ja.
Wo ich sagen muss, das ist auf eine Art ein schwammiger Grund, auf eine andere Art aber muss man das auch sehen, wenn ihr das sagt und ihr wollt ja in Zukunft auch noch, dass Leute zu euren Shows kommen, dann meint ihr das ja auch ernst.
Definitiv, aber wenn ich's...
Die haben so unglaublich viel Hate dafür abbekommen.
Ja. Also das ist, glaube ich, in dem Genre genauso hart, wie es vielleicht beim Profisportler in der Bundesliga. Wo irgendwie große Transparente jetzt letztes Wochenende in der dritten Liga hochgehalten wurden gegen Depressionen und so weiter. Aber jetzt mal im Ernst, wenn wirklich ein Spieler sich abmeldet und sagt, ich fühle mich nicht so gut, dann ist im Block nicht so, der fühlt sich nicht so gut, dann ist eher so dieses Gefühl von, Elek, was gibt's denn nicht? Der hat doch erst letzte Woche nicht gespielt. So, und ich glaube, bei Bands wäre es genauso. Und ich kann mich erinnern, Falling Reverse als große Band jetzt.
Ja.
Die dann irgendwie kein Visum gekriegt haben für UK, weil der Sänger hat irgendwie... War im Knast. Jetzt verkörpert er natürlich das nicht ganz so sympathisch, bin ich auch ehrlich. Der spielt ja sehr mit diesem Bad Guy-Thing. Und das finde ich zum Beispiel wiederum doof. Man missbraucht dann vielleicht all solche Situationen.
Ja.
Wenn sie aber wirklich nicht gut gehen, dann sagst du, Leute, hey, ich kann nicht spielen, weil bei mir bricht gerade die Welt zusammen. Ich glaube, im Heavy Metal sind die Leute so
offen.
Die sind natürlich dann total enttäuscht, aber ich glaube eher, dass die dann auch Verständnis dafür haben.
Ja.
Aber du willst es halt nicht.
Man will es nicht.
Du planst eine Band bis zu, weiß ich nicht, 5 Jahre voraus eigentlich. Mhm. Und es ist eigentlich nie vorgesehen, dass was schief geht. Es ist einfach nicht vorgesehen. Es ist nicht vorgesehen, dass die Tourpläne nicht stattfinden. Es ist nicht vorgesehen, dass du den Studiotermin nicht stellst. Es ist nicht vorgesehen, ey, wir haben doch jetzt schon einen Termin fürs Presswerk. Was sollen wir jetzt machen? Es ist einfach nicht vorgesehen. Und das erzeugt natürlich einfach teilweise ein unangenehmes Gefühl. Und man sagt sich als Band immer, bis jetzt haben wir es immer hingekriegt. Und ich habe Angst vor diesem Tag, wo es vielleicht heißt, wir kriegen Dinge mal nicht hin. Und dann würde ich trotzdem wie ein Vollidiot dafür sorgen, dass wir es hinkriegen.
Voll, ja. Das ist ein ganz wichtiger Reality-Check für alle, für alle, die nicht in der Band spielen, professionell. Das Ist so. Es darf eigentlich darf nichts schiefgehen und es muss alles laufen. Und man muss die 30 Tage mit einem Off-Day oder zwei Off-Days oder drei, was immer noch sehr wenig ist, das muss laufen.
Das muss so. Es gibt Distanzen, die du fährst und merkst irgendwie, oh, der Bus hatte ein Motorproblem. Ja, wir müssen halt ankommen. Wir kommen ein bisschen später, wir müssen halt ankommen. Mhm. Ja, wir kriegen es aber nicht aufgebaut in der Zeit. Es muss aufgebaut werden. Mhm. Was können wir denn tun? Das ist schon absurd eigentlich.
Total. Was ich aber auch krass finde, ist dann der Spielraum für die Sachen, wo man sich denkt, so, das kann auf keinen Fall klappen. Und danach, nach der Show sind dann alle so, aber geil, hat doch geklappt. Und das ist eigentlich nicht gut. Ja. Weil dann verschiebt man die Grenze immer noch weiter nach hinten, für was ist möglich und was ist nicht möglich.
Ja, total.
Aber jetzt mal kurz bei euch beiden, ne? Ja. In euren Bandkonstrukten.
Ja.
Es hat ja mit dieser Mentality 20 Jahre lang schon geklappt. Oder 15 Jahre. Eben. Oder also eine arschlange Zeit hat das ja geklappt, dieses, oh Gott, das muss jetzt funktionieren. Und man hat das sich irgendwie immer, man hat Dinge hinbekommen. Und ich finde, wenn man sich das alles mal so in der Retro-Perspektive anschaut, dann ist das etwas, wo man auch so ein bisschen kurz so Ruhe walten lassen kann. Und so, okay, man hat das hinbekommen, das wird jetzt
total,
auch
total, aber du wirst mir vielleicht recht geben, also dieses mit dem Ruhe walten lassen fällt mir total schwer. Also zwischen der einen Tour und der anderen Tour, klar, man hat mal ein paar Tage off und so, aber man ist ja sofort nochmal in dem Gedankenkonstrukt, was kommt als nächstes.
Ja.
Und ich tue mir da echt schwer. Ich bin jetzt in Hamburg ein paar Tage und mache auch ein bisschen hier Müßiggang, also nicht nur irgendwie. Aber mir fällt das schwer, einfach nur ich dann zu sein. Nicht Powerwolf, nicht Band, nicht irgendwas tun. Ich habe ständig mein Handy am Apparat und wenn ich irgendwie merke, ach, da fehlt mir noch eine Info, da fehlt mir noch was, dann hake ich danach. Und ich bin mit Saarbrücken durch die Stadt geradelt letztens und habe überlegt, wann war der letzte Tag, an dem ich nicht über die Band Powerwolf nachgedacht habe oder überhaupt musikkonstruktsmäßig nachgedacht habe, irgendwas zu machen. Und ich kann mich an diesen Tag nicht mehr erinnern.
Ich auch nicht.
Und gleichzeitig liebe ich das ja auch. Es ist nicht so, dass ich, also wenn das wäre, ich wüsste gar nicht, was ich...
Das ist ja der Grund, warum du dich nicht mehr daran erinnern kannst. Weil
Wahnsinn.
Das ist ja auch... Also es ist nicht der Fame und das Geld, was einen antreibt, liebe Leute.
Bitte! Entschuldigung.
Das ist schon nach wie vor, auch wenn es glücklicherweise, und da können wir beide glücklicherweise von sprechen, immer weiter nach oben gegangen ist auf eine Art. Es war immer erstmal, man findet es richtig geil, was man
total
macht. Und das, was wir eben gesagt haben, dann spielt man auch so eine, was hast du gesagt, Geldwechselshow.
Und der dumme Tätowierer in der Runde, also ich so, was ist das?
Nein, also so Shows, wo du weißt, die nimmt man jetzt an, die jetzt gerade vielleicht, die spielst du nicht fürs Geld, aber die spielst du für die Langlebigkeit.
Finanzamt vielleicht sagen Mischkalkulation.
Oh, schön.
Ist
ein tolles Wort.
Wow. Ist eine Mischkalkulation.
Aber natürlich darf man die Dinge nicht einzeln betrachten. Und ich finde trotzdem, und das ist manchmal auch für mich total wichtig, wo ich genau weiß, wenn ich diese Show jetzt durchboxe oder wie man es immer nennen will, weil das bis meine Aufgabe ist in der Band, manchmal geht es auch darum, das einfach mal erfahren zu wollen.
Also auf jeden Fall.
Dieses Gefühl von, ich möchte das aber auch erleben. Und nicht nur irgendwie dieses professionelle Ding, ja, hat das Sinn, welche Strategie, bla. Nee, manchmal habe ich einfach auch nur Lust
Bock auf Abenteuer.
Bock für die Fans dort vor Ort zu sein. Und dann brauche ich auch keine große Produktion, dann bin ich einfach nur die Band oder ich da. Das ist toll.
Zum Thema, kurz Werbung in eigener Sache, ganz kurz. Wir sehen uns ja bald wieder auf einem anderen Kontinent.
Ich weiß.
ganz genau, in Südamerika. Wir sehen uns das erste Mal wieder in Costa Rica, glaube ich.
Ich habe schon ein paar Mal nachgefragt, wo sehen wir uns da eigentlich?
Ich glaube,
Am liebsten, ihr würdet alles mitmachen.
Ja, fände ich auch geil. Costa Rica, und das ist jetzt auch, für uns, ist, und ich glaube für euch auch, das ist erstmal so, das erste Mal nach Südamerika, das ist jetzt nicht das erste Mal, aber wenn man da das erste Mal rüberfliegt, ist so, natürlich will ich das auch einfach mal machen.
Total.
Ich kann mit Mucke reisen nach Südamerika, also nicht so nach Dänemark oder so, sondern...
Dänemark ist auch sehr schön.
Ja, ich wollte jetzt kein Hate gegen Dänemark, ich finde Dänemark auch toll.
Ich sehe es genauso, ich habe noch so ein Trauma zu überwinden, weil das letzte Mal, als wir drüben waren mit Amon Amarth, war ja diese Corona-Geschichte. Wir mussten ja so ganz kurzfristig rüber. Und da war auch noch Bogota auf dem Programm und so weiter. Und El Salvador und was weiß ich.
Oh, wow.
Ja. Und das will ich irgendwie auch machen. Und gleichzeitig habe ich großen Respekt davor. Jetzt kommen wir zum Thema Bedenkenträger. Weil jeden Tag fliegt, weißt du ja, jeden Tag fliegt man back-to-back teilweise. Ja. Teilweise einfach. Ja. Also fliegst einfach jeden Tag in so einem Ding. Mhm. Und ich werde 1000 Tode sterben, ob die Instrumente alle da sind.
Ja, das ist, wo ist mein AirTag? So, wo ist mein AirTag?
Ach du Scheiße, ich weiß gar nicht mehr, wo die sind. Die sind an 1000 Cases, egal, wenn ich das Haus verlasse. Egal, wo ich bin, mach so boop, boop zurückgelassen. Sag ich, was jetzt eigentlich? Ja.
Aber weißt du, wie schön ich das finde, wenn ich mit euch hier stehe tatsächlich und ihr so dieselben Ängste habt. So, wo man, niemand macht sich doch Gedanken darüber, ob jetzt, keine Ahnung, der Keyboarder von Powerwolf jetzt gerade schwitzend in der Economy Class oder weiß ich nicht, so sitzt das, ja, und sich denkt, scheiße, hoffentlich kommen die Instrumente an.
Jedes Mal.
Weil, ne, wir hatten es gerade von Falling in Reverse und Ronny, ne, hier der Sänger von Falling in Reverse, dieses, was man vermittelt, dieses Rockstar-Ding. Ich mag das Wort ja gar nicht, ich aber so nicht. Diese krass tätowierten, gleichgültigen Stars, die halt unnahbaren, ungreifbaren, humorlosen, sehr ernsten Drogenabhängigen. So, sag mal, wie es ist. Sag mal, wie es ist. So, das ist jetzt meine Definition vom Rockstar.
Vielleicht hat er auch schon mal Bogota-Konzerte gespielt und hat sich mal eingedeckt. Weißt du so?
So,
du,
ne?
Weißt,
was ich meine. Und ich liebe das, wenn ihr beide hier so wirklich leuchten in den Augen. So, ja, mir geht's auch so. Ja, mir geht's auch so. Ich habe auch Angst, dass das nicht
langt. Ich hasse es wie die Pest. Und ich könnte natürlich auch in einer gewissen Situation einfach sagen, hey, pass mal. Also, man könnte ja Folgendes tun. Man könnte sagen, hey, du kannst es jetzt eh nicht ändern, es ist so, wie es ist, und wir werden eine Lösung finden. Ja, das ist so das, was mir ganz viele Menschen sagen. Mhm. Nimm dir mal die Zeit, also, oder mach dir, noch besser, mach dir Zeit.
Mhm. Ja.
Muss mal jemand mal sagen, wie das geht mit dem Zeitmachen. Und du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern, wir müssen damit handeln, wie es jetzt ist. Mhm. Und das kann ich ja null. Das heißt, ich versuche ja auch bei Festivals, das Wetter in eine gute Richtung zu lenken, indem ich 1000 Mal die Wetter-App checke.
Ja, ja, voll.
So, und ja. Wetter, und ich kann euch empfehlen, wetter.de hat immer gutes Wetter, macht wetter.de, aber nicht Wetter Online, die sind scheiße.
Die machen Angst, so, oder was?
Und als
oder,
ich jetzt nach Hamburg gefahren bin, habe ich gestern Wetter-App gecheckt, alles bewölkt und kalt.
Okay, hätte ich dir auch davor sagen
können. Ja, pass auf, jetzt komme ich heute irgendwie aus war ich an Landungsbrücken, es war bestes Wetter.
Ja?
Weißt du, so viel zum Thema
Wetter. War schön.
Also dieses in den Tag hinein Leben kriege ich auch nicht raus. Und ich glaube, das wird auch, egal welchem Status eine Band ist, das ist eine Grundeigenschaft. Und ich bin aber eigentlich ganz froh, dass ich die mir für mich erhalten habe, weil wenn mir das alles egal wäre und am Arsch wäre, das muss halt der Tourmanager regeln oder irgendwer muss das halt hinkriegen. Mhm. So eine Arroganz will ich gar nicht an den Tag
legen. Ja, das ist schon noch ein bisschen DIY, nach wie vor drin. Ja.
Ich also, liebe es und teilweise hasse ich es.
Das ist ja nun mal, das sagtest du eben schon, so ein bisschen deine Aufgabe in der Band, dass die Schnittstelle... Mhm. Die ist bei dir, was Logistik, Planung, A nach B, über nach C, nach D, das ist ja alles dein
Aber auch Ziel. Das, weil ich es will, nicht weil ich es unbedingt muss. Und ich habe es ja schon ein paar Mal auch in anderen Situationen gesagt, ich sitze auch gerne vorne beim Fahrer vorne und unterhalte mich mit, ich liebe ja Nightliner.
Das ist ja ganz toll.
Und dann unterhalte ich mich über Van Hool und Setra und was es alles so gibt und bla und Strecken und Lenkzeiten. Und ich hatte auch schon Fahrer erlebt, die mochten mich am Anfang nicht. Und dann nachher mochten mich total gerne. Und, wo ist denn der Fall? Was können wir dem noch Gutes tun? Weil ich einfach ihren Job so gewertschätzt habe, weil ich das auch einfach einen Wahnsinnsjob finde.
Die wichtigsten auf Natur.
Total.
FahrerInnen. Und
manche, aber es gibt halt die Fahrer, die sind fahren nicht nur gut, die haben aber auch so eine gewisse... Nee, eine gewisse Distanz. Und es gibt Fahrer, die haben keine Distanz mehr. Also so gar keiner mehr.
Nee,
die sind so
Teil der Band.
Oh, Jesus Christ. Also das ist manchmal, wo ich dann denke, wie gehe ich jetzt damit um?
Weißt du, du bist jeden Tag einfach auf eine Art und Weise sehr kreativ, weil du bist ja auch doch immer mit neuen, also neue Tour, neue Menschen um dich rum und zwar auf sehr engem Raum, richtig?
Ja. Mir kommt gerade so in den Gedanken sowas wie Rollenbild, welches Rollenbild, also welche Rolle spielt man? Man hat ja als Mensch sowieso viele Rollen, aber vielleicht als Bandmitglied auch nochmal und dann hat man noch ein paar Aufgaben etc. extra. Und es gab in Saarbrücken ein Nachwuchsfilmfestival, Max Ophüls. Und da war ein Film, der hieß V und der war direkt ausverkauft. Keine Ahnung warum. Und da ging es darum, dass der Typ in verschiedene, der vermarktet sich, also sein Jobangebot ist quasi, ich vermarkte mich in verschiedene Rollen und begleite die Person, also nicht Escort, sondern halt ich begleite dich oder spiele die in die Rolle und dafür könnt ihr mich buchen.
Aha.
Okay. Und weiß aber selber nicht, wo er steht in seiner Rolle. Das war so die Beschreibung dieses Films. Ja. Ich habe das gelesen, dachte ich, da muss ich rein. Weil du natürlich so viele Rollen auch irgendwie annimmst. So, du hast eine Bühnenfigur, du hast eine private Rolle, du hast ganz viele und versuchst allem irgendwie gerecht zu werden. Und das ist, das finde ich nicht immer leicht. Jetzt mit dem Thema, wenn der Busfahrer zu übergriffig in Anführungszeichen ist, könnte ich einfach sagen, pass mal auf, das ist mir jetzt zu viel, lass mich bitte in Ruhe, aber dafür bin ich viel zu höflich. Also sage ich gar nichts und verschwinde eher. Weißt du, wie ich meine?
Und da ist der Switch von, ich nenne es jetzt einfach mal Bühnenperson zu der Privatperson. Das kriegt man ja nämlich immer nicht so hin.
Ja, ich denke immer, dass man glaubt immer von sich selbst, dass man das gut hinbekommt, aber ich merke halt auch so im Privaten, dass viele nach der Band fragen und nach der Tour und wie war es und wieso und weshalb, ach Gott, ihr habt mit Maiden gespielt, ach Gott, ihr habt das und das gemacht.
Wie viel habt ihr eigentlich dafür gezahlt?
Und, manchmal erwische ich mich dabei, dass ich so Strategien entwickle, das Thema auf ein anderes Thema zu lenken. Ach Gott, ist das ein süßer Hund. Ach, ist der süß, ist das
da? Geil, ja, ja.
Weil du einfach kein... Ich habe eigentlich immer Lust, über die Band zu reden, versteht mich nicht falsch. Ja. Aber
weißt, was du meinst.
In so einem privaten Kontext, Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, nochmal zu erklären, was ich so mache und tue, ist teilweise so, du kriegst manchmal so eine Bewunderung zuteil, die dir in dem Moment zu viel ist.
Absolut.
Weil dann fangen die alle, also habe ich auch schon erlebt, wird das Handy gezückt, da wird ein Video geguckt, da wird auf Spotify geguckt.
Ja,
und ich muss mich
dazu
rechtfertigen. Ich will mich nicht rechtfertigen. Ich will nicht irgendwo hinkommen, wo jemand das Handy anmacht und einen Song von uns anmacht. Weil dann muss ich ja irgendwie mitwippen oder
auf Partys am besten, wo du eine Person kennst und 30 andere, die du lose oder gar nicht kennst. Ja. Und diese eine Person, anstatt dich den Leuten vorzustellen, einfach, ey, das ist Falk, machen die erstmal einen Song an.
Und ja, genau, ganz schlimm. Aber das war für mich bei euch.
Hat
auch
man selber schon verloren.
Aber beim ESC war das vielleicht bei euch ja auch relativ häufig, dass man euch darauf angesprochen hat.
Nach wie vor. Und nicht falsch verstehen, das ist ja etwas, was man auch wertschätzen kann.
Genauso bei mir.
Ich meine jetzt die Leute, die zuhören, nicht falsch verstehen, das ist jetzt nicht, oh, labert mich nicht voll mit dem, was ich mache. Ich freue mich darüber, wenn Leute das ansprechen und cool finden, aber man möchte vielleicht auch nicht die ganze Zeit sich damit, du hast gerade eben gesagt, dafür rechtfertigen müssen.
Beziehungsweise ich finde, das habe ich jetzt auch ein paar Mal erlebt, habe jetzt schon so Bilder im Kopf, wenn es irgendwie so zum Thema wird und manche Leute mich dann auch erkennen in Saarbrücken, dann bin ich mag es gerne im Mittelpunkt zu stehen, versteht mich nicht falsch, ich bin gerne auf einer Bühne Center und so,
passt.
Aber in so einem Kontext sind da vielleicht noch 4-5 andere Menschen. Und wenn alle über die Band reden, über das, was ich tue, dann wird es echt langweilig, wie viele, die es vielleicht nicht so interessiert. Und das möchte ich.
Ja, voll.
Weil,
ganz genau.
Ich sag mal, ein Kneipengespräch, ein Abendgespräch geht darum, dass jeder ein bisschen was erzählt. Und nicht irgendwie ich von der großen, weiten Welt. Und das ist mir oft unangenehm, weil dann ist mir der Fokus zu krass. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen ein langweiliger Abend.
Und man ist da in dem Moment gerade sehr, 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 sehr man guckt so von außen auf sich selber und achtet bloß darauf, dass wenn man jetzt darauf angesprochen wird, was man macht und oh ja, die Tour und oh krass, ihr habt Wacken gespielt, lalalala.
Ja, genau.
Dass man guckt von außen auf sich rauf und achtet ganz doll darauf, dass man jetzt nicht die ganze Zeit davon labert.
Total.
Weil man kann viel davon labern, man liebt das, aber entweder können Leute damit irgendwann auch nicht mehr ganz viel anfangen, weil man gar nicht so tief im Thema drin steckt, oder man kommt halt irgendwann rüber als die Person, die nur von sich redet.
Genau.
Das mag ich gar nicht.
Total. Und ich meine, ihr habt ja auch immer tolle Schminke bei Lord of the Lost und
und ihr bei Powerwolf auch.
Ja, aber
ich finde
eure sehr vielseitig, also das gefällt mir immer sehr gut. Aber jetzt ging es sogar so weit, dass mich Leute bei Halloween gefragt haben, in Saarbrücken, sag mal, war das da gut verblendet? Und sagt mir so,
ey, wie war mein Contouring?
Mal, welche Schwämme benutzt ihr eigentlich? Wahnsinn.
Man denkt, ja, oh ja, und du siehst die Schminke und denkst halt, oh verdammt, das ist auf jeden Fall mal ein falsches Produkt. Ne? Und du sagst halt, ist echt cool, hast du das selbst gemacht? Ja, ich hab mir Hilfe geholt, aber den Rest habe ich selbst gemacht. Ja, absolut gut gepasst. Geil. Und trotzdem, was soll ich denn jetzt sagen?
Immer so. Den Liedstrich loben.
Ja, der Liedstrich. Genau, den Liedstrich, immer den Liedstrich.
Das ist ja interessant.
Symmetrisch hinbekommen.
Also ich glaube, ihr zwei alten Hasen hier, was das ganze Business angeht, ich kann euch einen Tipp geben tatsächlich. Ja. Weil wenn ich nämlich auf eine Party gehe und ich gerade nicht in der Stimmung bin, jeden zweiten Oberarm mir anzugucken sag mal, kannst du das covern?
So? Ja, das würde mich interessieren, wie es dir so geht mit
Also, no offense, fragt mich gerne, ob man es covern kann oder nicht, aber manchmal will ich ja auch gerne mal ein Aperoli trinken und einfach quatschen, weißt du, mit meinen Freunden und nicht die ganze Zeit über meinen Beruf reden. Und da man halt einen interessanten, was ich ja großartig finde, Beruf hat, ne, was auch wirklich viele Fragen offen, also man hat viele Fragen an TätowiererInnen oder MusikerInnen. Klar. So, ich habe immer auf jeder Party, auf die ich gehe, überlege ich mir davor einfach so einen Partyberuf. Also einen anderen Beruf, den ich den Leuten jetzt erzähle, mache mich da kurz schlau. Ich war letzten Samstag auf den Tattoo-Tagen Hamburg, war ich Steinmetz. Zum Beispiel.
Ja, das ist eine gute Idee.
Meeresbiologin bin ich oft. Und einfach so Sachen, die sehr komplex sind, dann erzählst du halt irgendwas so. Und da wird dann aber gar nicht so viel drüber erzählt. Oder halt so nachgefragt, so krass, wie machst du das mit den Walen? Und überhaupt, wie ist das so mit so einer Expedition, wenn du Meeresbiologin bist? Oder wie machst du denn die Grabsteine? Nee, das ist dann so, okay, krass.
Ja,
so.
Oder wenn du das Handwerk, was irgendwie immer viel zu kurz kommt.
Ganz genau, und das sind also tolle Berufe.
Du sagst zum Beispiel, bist jetzt halt Gaswasser, also Heizungsinstallateur, nur mal als Beispiel.
Heizungsbabo.
Extrem wichtig, jeder braucht irgendwie eine Wärmepumpe und es ist ein super wichtiger Beruf und überhaupt mit den Händen arbeiten.
Ja.
Und dann sagst du das auf einer Party, dann wird noch kurz am Glas genippt und dann ist eigentlich, also ich will, weiß nicht, aber da wird nicht weiter nachgefragt. Oh, krass, hast ja auch viel zu tun gerade. Und dann ist eigentlich das Thema abgefrühstückt. Und ich finde das eigentlich total unverschämt.
Ja, und was wäre denn jetzt euer Partyberuf? Jetzt bin ich aber mal ganz...
Boah.
So, ihr könnt mal darüber nachdenken.
Ich weiß was.
Ja?
Ich würde gerne so Stadtführungen machen.
Oh, geil. Stadtführer.
Stadtführer, das ist sehr gut.
Mhm.
Also
und
mit,
du?
Mit Regenschirm.
Ja, damit alle erkennen, ne? Der rote, bitte dem roten Regenschirm folgen oder Farbe X.
Ups, das hat man gehört.
Hopsala, da ist ein Getränk leer. Ich mach doch so direkt. Da möchtest du noch einen?
Das ist eine gute, gemütliche Runde. Ich glaube, ich wäre so Schweißer oder so.
Boah, das ist ein richtig männlicher Beruf.
Ja, immer nach Öl riechen.
Also wenn ich jetzt wirklich was... Also bin handwerklich nicht ganz so begabt. Leider.
Ich auch nicht.
Leider.
Gar nicht.
Und mein Vater kommt aus einer Schreinerfamilie. Das muss ich mir mal vorstellen. Und ich finde den Beruf des Schreiners ein Wahnsinnsjob.
Hammer.
Also wirklich voll krass. Wirklich Hammer. Und hab da so große Ehrfurcht. Bin total, also mein Papa hat immer gesagt, oh, der Bub, los dem mal. Und ich fange, vor allem mein Dialekt, das ist logischerweise. Der soll jetzt mal seine Schule machen, aber der muss jetzt nicht groß hier helfen im Haushalt. Oder da anpacken.
Aha.
Und ich finde es eigentlich schade, dass ich so wenig solche Skills wie im Schreinerberuf, so mit Holz arbeiten, ist eigentlich mega geil.
Voll.
Und jeder liebt Schreiner. Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der sagt, Schreiner war ein Scheißberuf, sondern jeder sagt, oh, geil.
Ja.
Voll.
Oder?
Ja, ja. Absolut.
Ein Hoch auf die Schreiner.
Ein Hoch auf die Schreiner.
Lernt das, tut das.
Voll gut, wirklich.
Und ich habe einfach keine Ahnung davon, das ist so schade.
Ja. Ich sehe dich ein bisschen als so eine Industriekauffrau oder Industriekaufmann, Entschuldigung.
Ja, ja auch so, Kauffrau ist auch gut.
Ja, also so, dich sehe ich so ein bisschen in der
Schiene,
so tatsächlich als Partyberuf.
Ja, das versuche ich mal.
Ich finde aber das geil, Industriekaufmann, Industriekaufmann.
Ja.
Also so ein klassischer, nicht Büro.
Ich habe Industriekaufmann gelernt.
So ein bisschen rougher als Bürokaufmann. Ja, genau. Also, bin da drin, dabei.
Ich habe auch mal Außendienst.
Bin dabei.
Habe ich tatsächlich.
Hallo, ich bin dabei.
Außendienst, wir beide zusammen.
Spediteur mache ich.
Auch gut, ja.
Das macht ja Farin Urlaub von den Ärzten, der sagt immer, er ist Messebauer.
Auch gut.
Weil das passt, er ist viel unterwegs, Messen, ne, sind ja auch, die reisen ja rum, weißt du, ist Messebauer. Denn wenn er außerhalb, der reist ja viel und wenn er außerhalb von Deutschland irgendwo ist, der kann den Leuten nicht erzählen, ich bin einer der bekanntesten Bands der deutschen Welt.
Ja,
so,
ist total
oder richtig. Der bekanntesten Band. So, das kann er ja nicht machen. In Argentinien hat er irgendeinem Podcast mal gesagt, das interessiert ja niemanden, das glaubt ihm auch niemanden.
Nee, Messebau klingt gut.
Ja, das ist Messebau.
Klingt gut, das finde ich sehr gut.
Ja, eine kleine Getränkepause. Ey, ja, Getränkepause ist vorbei. Wir haben hier wieder ein zauberhaftes, rosarotes Getränk
ich in unseren Fächer.
Ich bin wieder mit meinem liebsten Schreiner und meinem liebsten Spediteur hier am Tisch. Richtig gut. Ich als alter Steinmetz. Mhm. Und ja, wir haben uns jetzt einen kleinen Spritz gemacht und geht weiter.
Geht weiter. So. Die Farbe, wenn man die so sieht, ist es ja eine wunderbare Farbe. Ich habe letztens eine Doku gesehen, darf man es hier so sagen? Ja, kann man sagen. Ne?
Ja.
Ja, klar.
Dirty Little Secret auf der ARD Mediathek. Da ging es um Thema Alkohol. Mhm. So, dass wir alle zu viel trinken und so weiter.
Ja. Ja.
Und da war die Firma Aperol, Spritz, ganz vorne dabei. Mhm. Und da wurde in dieser Doku gesagt, dass extrem krass ist, dass das Marketing, die Agentur, also die Campari macht das, glaube ich, ist der Headquarter-Chef, dass sie es gar nicht selbst machen, sondern dass die ganzen Leute, die Aperol Spritz trinken, so viel posten.
Ja. Selbstläufer.
Unfassbar, weil diese schöne Farbe vor Weiß, beim Sommer, Feeling,
bla. It's a vibe.
Lebensgefühl, es wird ein Gefühl verkauft.
Es wird ein Gefühl verkauft. Ich sehe das dann in dieser Doku nach dem Motto, passt auf, wir trinken alle zu viel. Und ich sehe das und denke halt, jo, ich verstehe es. Also ich möchte das nicht jetzt propagieren, ja. Aber genauso, das haben wir alle schon gemacht, die orange Scheibe, die da drin ist.
Na, Entschuldigung, was hast du? Du hast sogar zwei drin.
Und ich genieße das auch, weil ich auch ein Genussmensch bin. Und gleichzeitig denke ich, was für eine perfide
Kackscheiße.
Kackscheiße ja. Eigentlich. Ja. Es ist nicht mal hochwertig, weißt du so. Und das hat mich dann total zum Grübeln gebracht. Ich habe eine Woche drüber nachgedacht, dass ich da was ändern muss. Mhm. Bis ich irgendwo war, was trinkt man eigentlich? Trinkt man Aperol Spritz? Ja. Keine Werbung, aber genau so war es. Und das ist schon krass, was da so vermittelt wird.
Ja. Es ist sehr romantisch. Prost, ja. Prost ey. Darauf, aber darauf. Man muss wirklich sagen, zum Thema Alkohol, Prost, ja. Da haben wir ja auch schon sehr oft darüber geredet in diesem Podcast, ja. Dass das so, gerade als Künstler und Künstlerin, wird das so romantisiert. Ich stehe mit meinem Glas Wein vor meiner Leinwand, es regnet draußen, ich habe ein ganz unfassbar. Leichtes Alkoholproblem und das ist ja auch irgendwie gar nicht schlimm, weil man ist ja Künstler. Und das ist, wenn man das einfach auch nur im Vergleich von der Abhängigkeit, von der Schädlichkeit und so einfach mit anderen Substanzen, sage ich jetzt mal, nur in Vergleich setzt, so wie es halt möglich ist, ist das richtiges Teufelszeug.
Ich hab mich wirklich intensiv damit beschäftigt und habe diese, ich kann das wirklich, also guckt euch diese Mediathek, Dirty Little Secrets Sequenz da an. Mhm. Ich habe zum ersten Mal, ohne dass ich jetzt wirklich was geändert habe, aber ich denke viel bewusster darüber nach zumindest. Also ich fand das wirklich eine beeindruckende Doku. Mhm. Und als ich so gefahren bin mit der Bahn, habe ich irgendwie, weiß ich nicht, Warnbeek oder irgendwo habe ich Halt gemacht, da war ein Kiosk, konntest aus dem Fenster gucken. Vom Kiosk war eigentlich die ganze Galerie einfach nur Alkohol.
Na ja, klar.
Alles nur Alkohol. Egal, wo du bist, im Hotel, wo ich bin, nur Biere drapiert. Und also es ist schon irgendwie krass, wie präsent das halt auch ist. Und das finde ich schon auch ein Stück weit ein Problem, weil, wie soll ich sagen, die Zigaretten sind verteufelt, aber der Alkohol ist so unfassbar präsent und auch so,
ja.
Akzeptiert?
So akzeptiert ist auch in Ordnung, aber so dieses, sind hier nicht edle Weine im Restaurant, sind hier die edelsten Weine. Eine Auswahl aus Grauburgunder und Weißburgunder, die edelsten Weine aus dem Blablabla. Das ist so krass. Und ich bin Genießer, ich mag die Dinge auch irgendwie und sie spielen genau in meine, also ich bin da völlig empfänglich dafür. Und trotzdem finde ich es eigentlich schon krass.
Ja.
Ich finde es echt krass.
Ja, Genuss ist ja eine Sache, weil etwas genießen, das machst du ja noch bewusst, würde ich behaupten. Ja. Was ja irgendwann bei Alkoholkonsum, du verlierst ja auch irgendwann so ein bisschen die Kontrolle, wenn du zu viel trinkst und irgendwann machst du es ja einfach auch nicht mehr bewusst.
Ja.
Und es ist aber auch total glorifiziert, dass das irgendwann halt über die Stränge schlägt. Ich meine, so viele Events, seien es jetzt Festivals oder was weiß ich, große Sponsoren sind auch nach wie vor Alkoholfirmen.
Total, du musst dir nur Live-Berichterstattung angucken von diversen Magazinen, brauch keins zu nennen, was es halt noch so gibt im Print, aber auch in anderen Magazinen. Du musst dir mal wirklich durchlesen, wie sehr, da haben wir es erstmal einen reingelötet, bevor wir die in die Band gesehen haben, haben wir erstmal drei Bier getrunken, ab an den Bierstand. Ja. Du glorifizierst ganz viele Dinge da drum und es macht dir auch Spaß. Ich will das jetzt nicht, ich bin jetzt hier kein Moralapostel.
Nee, voll nicht.
Ich finde das völlig in Ordnung.
Macht's halt nicht vor der Tattoo-Session, ne? Nee, das
haben wir schon gemacht.
Was? Nein, Quatsch. Alles geil.
Und ich bin wirklich kein Moralapostel, im Gegenteil. Ich will mir das auch nicht nehmen lassen, ein Stück weit. Aber ich habe einfach bewusst darüber nachgedacht, wie das auch so für dich in der Rechtfertigung ist. Ja, und ich muss es von mir auch nicht irgendwie rechtfertigen, weil ich weiß ja, was ich irgendwie tue. Und gleichzeitig brauchst du aber gesellschaftlich nie ein schlechtes Gewissen zu haben.
Das
wenn du aber 20 Zigaretten rauchst, dann sagt dir die Packung, wenn du morgens die zerknüllt vielleicht neben dem Bett findest, alter Shit, ey, das sieht schon scheiße aus, das Bild. Ja. Wenn da 5, 6, 7 Bierflaschen auf der Party da rumliegen und du fällst drüber, oh leck.
Oh, war das witzig, ey. Oh.
Und das finde ich so ein bisschen komisch und bringt mich zum Nachdenken, aber auch noch nicht zum Andershandeln, gebe ich auch zu.
Aber allein das Nachdenken ist schon ein großer Schritt, weil das machen, und das sage ich jetzt mal so, ohne Quelle, 80% der Genießer, wie sie sich nennen, dann doch aber auch nicht, wenn man täglich 3, 4 Bier sich reinknallt.
Ja, das ist ja wiederum zum Thema Klischee und Rolle. Leute, die aufs Wacken fahren und Leute, die keine Ahnung davon haben, wie es so abläuft auf Festivals, das sind für viele, die das nicht so gut finden, Alter, die saufen ja nur und da ist ein bisschen Musik und dann wird da gesoff. Im Fußball, Alter, sind die ganzen Idioten, die nur Bier trinken. Und vielleicht sogar die gleichen Leute, die abends beim gepflegten Fine Dining den Aperitif haben und den Absacker und den Digestif und die feinsten Weine. Also das finde ich so diese Maßstäbe, die teilweise auch so angesetzt werden, die nicht passen. Also so für einen selbst. Ich habe ja kein Thema. Ich bin ja quasi im Genießermodus und die anderen einfach nur einen trinken gehen. Das sind quasi die Assis.
Das ist ja auch nur Rechtfertigung auf eine Art und Weise. Ja, ne?
Absolut.
So, dieses Genuss und man muss jetzt das alles so genießen. Das bedeutet für mich, also mir schmeckt tatsächlich auch dieses Bittere und so. Und das Wein mag ich einfach sehr doll vom Geschmack. Mein Magen sagt was anderes. Ich sollte das eigentlich gar nicht machen. Aber ich merke auch oft, wie ich dann für mich selber das als Rechtfertigung nehme. Na, so dieses, das schmeckt gut zum Essen und so, das haben wir auch oft das Thema, wir beides. Und das muss jetzt zum Essen, muss dann trockener Wein.
Es gibt noch eine Doku, die ist, ist glaube ich Deutschlandfunk gewesen, da ging es um die psychische Abhängigkeit von Alkohol und die sozialpsychische Abhängigkeit. Das heißt, in Gesellschaft, dann dienen die Situation, da trinkt man Bier, da trinkt man Wein.
Bin ich
sowas von süchtig, in Anführungszeichen. Oh Gott, ich habe es öffentlich gesagt, also dass ich quasi süchtig bin, aber es geht nicht um den Alkohol an sich, sondern um diese Komponente. Ich gehe morgen Pauli gucken.
Da trinkst du keinen Wein.
Da trinke ich keinen Wein.
Same.
Ich gehe irgendwo hin, weiß ich nicht, mach das und dies und jenes, dann trinke ich ein Gläschen Wein. Und ich, wenn ich in dem Moment sagen würde, nee, ich bleib beim Wasser, das wird mir sau schwer fallen. Und zwar nicht weil das Wasser nicht, ich liebe Wasser.
Ja, voll.
Aber in so ein Sprudel, Träumchen, ernsthaft, ich liebe guten Sprudel. So. Ja? Aber in dem Kontext kommst du für mich 0,0 in Frage. Und ich bin ganz ehrlich, das wird mir schwer fallen, dann zu sagen, machst du mir einen Pfefferminztee? Also
verstehe ich total. Das ist,
und trotzdem hat man das irgendwie auch im Griff und so, aber ich finde das ist für mich so.
Die soziale Komponente oder den leichten sozialen Druck, den man dann ja vielleicht sich auch hingibt, ohne großartig in dem Moment zumindest drüber nachzudenken, ist ja ein Riesenthema. Also wie schwer ist es in einer Gruppe, wenn alle die eine Sache machen, genau das Gegenteil zu machen.
Total.
Du bleibst aber in der Situation.
Es gibt so ein ganz kleines Handbuch von Stuckrad Barre, wo er irgendwie sagt, er trinkt ja glaube ich nichts mehr und hat dann irgendwie so, das sind so 20 Seiten. Geil. Dann beschreibt er irgendwie, wenn er irgendwie irgendwo ist und trinkt einfach nur Wasser und so, oh, du Langweiler, komm, trink doch einen. Und dann macht er immer so, sagt immer, er verabschiedet sich doch nicht, sondern er geht einfach. Weil wenn er das sagt, ich gehe jetzt, er geht noch. Komm, so jung können wir nicht mehr zusammen. Die ganzen Sprüche. Und ich fand dieses Buch auch gut. Und trotzdem bin ich derjenige, der das dann auch sagt. Komm, ey, lass noch einen, dann geht noch ein Absacker. Für was? Ich habe jetzt schon 5 Bier.
Ja.
Und trotzdem finde ich es irgendwie
ein
schönes, verbindendes Element.
Und
ist es.
Das ist auch so eine Sache. Ich glaube, da gibt es halt auch nicht schwarz und weiß. Das muss jeder für sich entscheiden. Total. Aber ich habe das in unserer allerersten Folge gesagt, dass ich ja ein großer Fan davon bin, wenn einfach, es ist einfach stressiges Leben. Man macht den Briefkasten auf, es ist meistens Scheißpost drin, es ist nie was Schönes drin. Du musst dich um deine Finanzen kümmern und so. Ja, genau. Also sagen wir es mal so, am Tag bist du eher mit Bad News als mit Good News. Mhm. Also bei mir ist das so, als Selbstständige hast du immer irgendwelche Hürden einfach. Ist doch total. 100% auch so bei der Musik. Ja, dass du einfach auch immer lösungsorientiert sein musst. Und dementsprechend bist du immer auf so einem Level, so, ja, okay, jetzt kommt wieder irgendwas und ich muss lösen. Mhm. Das ist wie in Corona mit, okay, Inzidenz so und so groß, keine Ahnung, erinnert ihr euch? Ja, jetzt muss ich bald dem und dem Kunden absagen, weil die ist noch nicht 3 Tage unten. Das ist eine kleine Spannung einfach und das zieht sich durch. Und ich habe in der ersten Folge schon gesagt, ich bin großer Fan davon, mich an ganz kleinen Dingen zu erfreuen und mir das so schön wie möglich zu machen. Und dazu gehört für mich halt tatsächlich auch immer irgendwie eine kleine Stimmung erzeugen. Das geht tatsächlich auch mit einem alkoholfreien Sekt. Da mache ich mir nur eine gefrorene Himbeere rein und setze mich in die Sonne. Aber ich versuche mir das alles so schön wie möglich zu machen. Und wenn ich in ein Stadion gehe, dann freue ich mich aber einfach auch ganz doll auf mein Bier da. So, also es geht wirklich nur um dieses Feeling. So.
Also das ist zum Beispiel, ich bin ja bekennender FCS-Fan, also Saarbrücken.
Saarbrücklin
und bin im Block und bin froh im Block zu sein. Und dann, ich trinke eigentlich in der ersten Halbzeit ein Bier und in der zweiten Halbzeit ein Bier, dann gehe ich nach Hause.
Ja.
Ich sauf ja nicht.
Ja.
Jetzt kann man sich die Frage stellen, ich könnte ja auch was anderes trinken. Das ist für mich in meinem Setting nicht
vorgesehen. Ich verstehe es, ja, absolut.
Und in meiner Community im Blog haben einige alkoholfreies Bier getrunken. Und das schmeckt ja auch richtig gut. Ich dachte, vielleicht kann ich das einfach mal ablösen.
Klar.
Weil das Gefühl von diesem, wir haben leider noch Plastikbecher in Saarbrücken, noch keine so Hardcups. Das Gefühl, dass du so die Hand zu kalt hast, weil es saukalt im Stadion ist und dann du brauchst das irgendwie in der Hand. Und eigentlich willst du klatschen und bist nur froh, wenn das scheiß Ding leer ist. Kann auch mit einem alkoholfreien Bier funktionieren. Ich glaube, das werde ich einfach mal ausprobieren. Ja. Also als kleine Challenge.
Voll. Weißt kannst du so? Dich ja selber austricksen. Vielleicht mal ein bisschen
selber aus dieser Situation rauszukommen. Ich muss das jetzt so machen. Mhm. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt morgens zum FC St. Pauli gehe, dann
ist es Astra.
Dann muss ich ein Astra. Ich will auch ein Astra trinken, verdammter
Arsch. Es sei dir gegönnt. Wirklich, es sei dir gegönnt. Als wir beim Public Viewing waren und ich bin wirklich eine Person, ich habe mit Fußball nichts am Hut.
Ich lade dich mal ein nach Saarbrücken, du wirst es lieben.
Let's go, let's go, auf nach Saarbrücken. Dafür würde ich wieder hinfahren, weil auch mit Saarbrücken, außer die Verbindung zu einer Band aus Saarbrücken.
Ich mache euch erstmal schmackhaft.
Ja, genau. Gar keine Verbindung.
Ihr seid herzlich eingeladen.
Das ist für mich dann, da habe ich noch nie stattgefunden. Keine Ahnung, kennt
doch,
mich
doch,
auch niemand.
Doch, in der Garage habe ich euch gesehen.
Stimmt, wir waren Garage in der gespielt. Garage. Ja, das ist doch gar nicht so lange her. 2023, 2022, ich weiß nicht mehr.
Ich war aber
super
da,
Laden, ist, muss ich sagen.
War da, das war aber noch vor Corona, das war schon ein bisschen länger her, als ich euch da gesehen habe. Da wart ihr mit Equilibrium.
2020, das war gerade so
gerade
vor Corona,
kurz
das war Januar.
Ja, ich
das
weiß.
Das war da Januar 2020. Stimmt, da waren wir auch in der Garage.
Ja, habe ich gefeiert.
Ja, auf nach Saarbrücken. Nee, aber Fußball, gar nichts mit am Hut, aber als wir hier Public Viewing, ich kann es auch nicht aussprechen, Public Viewing gemacht haben,
wisst ihr eigentlich, darf ich ganz kurz dich unterbrechen? Wisst ihr eigentlich, was Public Viewing auf Original American English heißt?
Nee.
Leichenbeschau.
Oh ja, für manche gilt das auch. Die nicht nur ein Bier in einer
also
Halbzeit
Public
trinken.
Viewing ist, wenn du quasi dort irgendwie in eine Kapelle kommst, geil, und ist jemand aufgebahrt. Und der originale Begriff, den habe ich jetzt vergessen, aber Public Viewing ist eigentlich ein Dinglich.
Waren wir zur Leichenbeschau Deutschland gegen Spanien?
Ja, gut, vielleicht war das ja auch.
Das war toll, ja, auf jeden Fall.
Und das war toll, ein Bier zu trinken dazu.
Dann reicht
zu einer Sache, mit der ich gar nichts zu tun habe, aber irgendwie war das Happening.
Total.
Und da sind wir nämlich auch wieder, um jetzt einmal kurz wieder zurückzukommen, auf dieses Konzert, auf dem wir waren, auf dieser Powerwolf-Show in der Barclays Arena, wo wir dich aus der Ferne begutachtet haben. So, it's a feeling, ohne Scheiß. Ja. Also auch euer Publikum, wie die da also so into it sind, das ist ja, kann ich es mit einem Kult ein bisschen vergleichen? Mit einem Kult? Also im Sinne von eine gute Sekte, weißt du?
Total.
Also eine gute Sekte, ohne jetzt Macht, Geld und Sex, sondern einfach...
Ich liebe unsere Fans und das ist jetzt zum Beispiel auch ein Moment, dem ich mir klar bewusst werden muss, wenn ich eine Show spiele, habe ich ja, bin ich ja nicht betrunken oder irgendwas.
Ja.
Also habe ich vielleicht einen kleinen, so einen Ritualtrink, aber das ist ja, ja. Ist ja lächerlich. Ne? Also ich bin nüchtern auf einer Bühne. Mhm. Und die Party findet auf einer Bühne statt. Für mich. Mhm. Und wenn du zu Ende gespielt hast, nach solchen doch großen Shows, dann ist die Party eigentlich vorbei.
Voll.
Also da ist es nicht so, dass du irgendwie dann Backstage kommst und denkst, oh, yeah, jetzt fliegen hier die Sektkorken. Da ist eigentlich einfach nur abschminken und auch eine gute Zeit haben, keine Frage, aber die Party ist rum.
Ja.
Und das ist eigentlich auch wiederum, wo wir gerade drüber gesprochen, ein Moment, ich habe 2 Stunden auf der Bühne Riesenspaß und brauche nicht irgendwie ein Bier für irgendwas, sondern ich habe einfach nur, wie du sagst, wie hast du gesagt, Kult?
Ja, du hast diese Community, diesen Kult, total. Diese Mini-Sekte irgendwie total. Um dich rum.
Die das total feiern und, mhm. und sich auch gegenseitig alle wertschätzen und es voll. Ist einfach so eine null aggressive Stimmung.
Ja, das stimmt.
Also je nachdem, wo wir spielen, gibt es auch mal so ein bisschen Poko, aber das ist, ich würde sogar fast sagen, das unterbinden wir, weil wir das passt nicht zu uns. Mhm. Das ist echt so ein Happening für, Gott, das sage ich für jung und alt, aber so ist es.
Ja,
naja, so ein Familiending auch. Von dem, was ich gesehen habe, absolut. Ja. Also das ist wirklich.
Ich bin eigentlich stolz drauf, das ist gar nicht.
Das ist demografisch sehr, sehr durch die Bank weg.
Total gut. Und das erhält mein Herz, das erfreut mein Herz. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr auf der Bühne gewesen, seit Oktober haben wir die Tour beendet und ich merke, dass es so langsam
Sucht ein bisschen?
Ja,
voll.
Das hört jetzt auf und ich muss jetzt mal so langsam nochmal die Dinge tun, die man
machen muss.
Ich muss die Dinge tun, die für dich bezahlt werden, darum geht es gar nicht, ich muss die Dinge tun, die mir halt irgendwie nochmal diesen Kick geben.
Ja.
Ja. Mhm. Ja doch, das ist, also auf einer Bühne sein und da 2 Stunden, 1,5 Stunden, was weiß ich, vollkommen abfeiern. Danach fühlst du dich auf die beste Art und Weise gerädert und du hast deine Glückshormone sind so auf einem All-Time-High immer wieder. Das ist,
das ist nämlich
viel wert.
Genau, und das ist ein sehr guter Punkt, um auch mal unseren ZuhörerInnen oder den Leuten oder auch vielleicht Künstler, Tätowierer, keine Ahnung, die hier zuhören, einmal bewusst machen, weil mir ist das vor ein paar Wochen erst so richtig bewusst geworden, weil wie oft beschweren wir uns über Reichweite zum Beispiel. Wir haben oft über Instagram geredet, dass das Leute wenig sehen. Es gibt Shadowbands, es gibt all diese Sachen. Und man sagt zum Beispiel total verwöhnt, oh, mein Reel, das haben jetzt aber nur 1000 Leute gesehen, anstatt 100.000. Mhm. Und jetzt sage ich dir mal was. Würde ich auf einer Bühne stehen und 1000 Leute würden vor mir stehen, keine Chance würde ich da mein Tattoo zeigen vor diesen Menschen.
Ja.
Okay. Niemals würde ich das machen. Mhm. Wenn ich überlege, 1 Million Menschen, die ein Reel sehen, wenn es gut läuft, gell, wenn es viral geht oder keine Ahnung, 1 Million Leute, pack die mal in eine Arena oder irgendwas. Und dann stehst du da als Person und zeigst dieses Tattoo, was du gemacht hast.
Ja.
Ich würde 20 Windeln brauchen. Ich könnte das nicht. So.
Ich verstehe.
Und ihr habt diese Realität, aber ihr seht die Leute, die kommen. Wir Künstler, wir finden, was das Zeigen angeht, im Internet statt. Wir finden nicht im realen Leben statt.
Ich würd dir sogar, gebe ich dir ein Stück weit recht, aber gleichzeitig tätowierst du wunderbare Kunst auf einer Haut, die ist für immer.
Das stimmt,
Und wenn ich mich jetzt in deine Rolle, ich meine, ich kann das nicht, aber du musst ja mit einem doch sehr guten Selbstbewusstsein an Menschen herantreten, wenn du da was falsch machst oder was dumm läuft oder Nadel abgerutscht, na ja, komm, egal, das geht ja nicht. Ja. Also die erwarten der Tag für die Leute, die zu dir kommen, ist ja riesig.
Das stimmt.
Das wird ein super Ergebnis und es wird wow und es wird da nichts schief gehen und so weiter. Also das ist eine extreme Verantwortung, die du hier hast. Und da würde ich mir so ins Höschen machen.
Das stimmt. Guck mal, das finde ich so
was Ultimatives.
Wow.
Und das finde ich sau interessant, weil ich denke mir, ja, das ist super. Ich brauche eigentlich nur 2 Likes, meins und das vom Kunden. Und dann ist eigentlich Chico.
Ja,
so.
aber das Like vom Kunden ist hart erarbeitet.
Ja.
Verstehst du, wie ich meine? Ja. So. Und ich meine, die sehen deine Bilder, die sehen deine Kunst und die haben ja eine Erwartungshaltung. Also ich auch, als ich zu dir kam. Ich gehe nicht so Jazz, weil ich irgendwie einen Anker haben will oder so, sondern
das machen wir morgen.
Gegen Anker. Aber weißt du, das soll ja dann irgendwie schon.
Ich verstehe das.
Und bei einer Bühne ist es zum Beispiel so, wenn ich auftrete und mit meinen Jungs auf der Bühne stehe, dann fühle ich mich total sicher. Wenn ich jetzt bei einer Hochzeit spielen müsste, Alter. In der Kirche. Ich würde mir so ins Höschen machen.
Mhm, okay.
Ich war ja, das kann ich ja, wissen ja auch viele, ich bin ja Sozialpädagoge eigentlich von meinem Job. Ich habe knapp 20 Jahre mit geistig behinderten Kindern gearbeitet und da gab es öfters solche Adventsgottesdienste.
Ja.
Und da habe ich die Orgel oder das Piano gespielt. Ich war so nervös. Weil in der Regel ist das immer super laut gemixt so und die Kinder singen halt auch eher dezent, nenne ich mal. Das heißt, mein Instrument ist brutal im Fokus. Und ich habe immer, wir haben vorhin über der Metaebene gesprochen, ich habe mich immer nur gesehen von oben, wie ich auf jeden Fall Statisten C spiele, was einfach sowas von falsch ist in einem Weihnachtslied.
Es sei denn, es ist ein ziemlich gutes Doom-Sludge-Death-Metal-Weihnachtslied.
Ja, so, da war ich ultra nervös.
Ja.
Und das ist so absurd, weil du natürlich große Arena-Show spielst und sowas. Aber das ist, weiß ich nicht.
Vor mehr Leuten.
Schön.
Ist eigentlich also, leichter sogar.
Ist leichter.
Ja.
Empfinde ich auch so. Also, jetzt kleine, laute, rotzige, eklige Club-Gigs liebe ich auch ganz doll und da fühle ich mich auch komplett sicher. Aber ach, jetzt eine Akustikshow.
Du 15, alleine.
Vor 50, ja, oh, yo. Vor, fünf, ja. vor 50 oder besser noch 5 Leuten, die du nicht kennst, die brutal. Dich aber ganz genau brutal. Kennen. Nö.
Ja, da kann ich ja nur von meiner musikalischen Vergangenheit reden. Das war gut. Da waren dann die 5 Leute in der roten Flora. Dann dachte man sich, gut, es gibt auch keine Bühne. Ich stehe dann neben dem.
Da bin ich heute noch vorbeigegangen.
Na, guck mal. Flora, ja. Ich stehe jetzt neben der Person, die das Ticket gekauft hat für 3 Euro.
Ins Gesicht. Ja, ganz genau.
Und ja, aber geil. Ich finde das schön, euch beiden einfach auch zuzuhören, weil das, was ich ja immer sage, was ich so liebe an diesem Podcast, egal wen wir hier zu Gast haben, von Tagesschausprecher über große MusikerInnen, all das, KünstlerInnen. Ich finde das echt cool, wie ehrlich man hier über diese Ängste und Gefühle redet. Und ich wünsche mir nämlich immer, dass ich mal einen Podcast höre, zum Beispiel einen Tattoo-Podcast, wo jemand nicht erzählt, wie geil er Sachen vorbereitet und wie professionell er das und das macht, sondern, sag mal, findest du eigentlich deine Designs auch so kacke, wie ich meine? Weißt du? Und da hat man immer ein bisschen so das Blatt vorm Mund und hat Angst, das zu sagen, weil das ja bei den Kunden und bei den potenziellen Kunden könnte das ja so rüberkommen, als wärst du unsicher. Aber ich bin nur sehr selbstkritisch.
Da finde ich den Ansatz fast schon anders. Wenn ich jetzt davon spreche, dass ich Angst habe, dass eine Show ausfällt, dass ich nicht so funktioniere, dann schätze ich ja meine Fans und unsere Fans so ein, dass sie trotzdem mir die Treue halten. Mhm. Wenn du jetzt deinem Kunden sagst, ich habe irgendwie eine total zittrige Hand, mal gucken, wie es wird, dann wird er sagen, sollen wir überhaupt anfangen?
Ja, genau.
Das ist vielleicht schon so ein bisschen ein Unterschied. Aber grundsätzlich redet man, wie ich es vorhin genannt habe, viel zu wenig über Sorgen und Ängste.
Voll.
Das stimmt.
Und ich weiß auch nicht, ob man es immer muss. Aber gleichzeitig finde ich es auch okay, wenn es getan wird. Also mich holt das total ab, dass jemand mal sagt, weiß nicht. Aber es ist eigentlich nicht vorgesehen. In der Unterhaltungsindustrie ist alles immer geil und toll und groß und gigantisch. Und das ist es ja auch im Großen und Ganzen auch, weil ich es ja auch genießen will.
Und man macht es ja auch dazu. Man gestaltet das ja mit, dass das für einen selber und auch für alle Personen, die da vor einem stehen und alle, die daran mitarbeiten, man arbeitet ja daran, dass das geiles, großes Ding in dem Rahmen, in dem es stattfinden kann, sein wird.
Also es ist wichtig. Ich habe in einem Videodreh, gab es so einen Outtake, wo es irgendwie hieß, so sag mal was zum Videodreh. Und habe ich gesagt, sowas wie, ich gebe so Gas beim Videodreh, weil das schaut ihr irgendwann, aber ihr müsst die Energie fühlen, wie, als wäre es live.
Mhm.
Und das versuche ich total rüberzubringen. Und teilweise muss man aufpassen, dass ich nicht overacte. Aber ich genieße das, wenn die Kamera da vor dir rumschwingt. Mhm. So. Und andere sagen zu mir, oh Gott, wenn die Kamera kommt, oh nee, ich bitte nicht. Ich denke mal, warum denn nicht? Und dann denke ich, das ist ein bisschen weiter, weil wenn man irgendwann mal richtig alt ist und da hat man ganz viele Dokumentationen von einem selbst. Ich finde das total cool zu haben.
Das stimmt.
Da auf den Moment freue ich mich ganz doll. Ja?
So, und ich denke mal, es gibt so viele tolle Fotografen und Videographer und wie sie alle da rumreisen und die machen so einen tollen Job, aber die sind nie auf dem Bild, in der Regel.
Ja.
Und dann denke ich mal, oh, ihr Armen.
Das stimmt, ja. Ja, und ich habe diese ganzen verschandelten Menschen, die rumrennen. Ich habe immer die ganzen verschandelten Menschen, die in der ganzen Welt rumrennen, von meinen Sachen, von meinen 20 Jahren Karriere sozusagen dann irgendwann mal. Oder 30 oder so. Aber genau, das ist ein sehr cooler Punkt. Also, wie geil ist das, sich das mal anzuschauen?
Ja.
Irgendwann mal.
Ich hatte irgendwie in Saarbrücken, kam jemand auf mich zu, von vom Rundfunk, so nach dem Motto, man müsste mal so eine Art Museum machen, Powerwolf und Requisite. Und wir heben die auch ganz gut auf, aber ich bin ganz ehrlich, da ist kein System. Das kommt in die Kiste und man wertschätzt alles, was man hat. Das steht auch irgendwo, aber das wirklich mal in die Ausstellung zu bringen, irgendwann mal, das wird ein Monsterarbeit.
Ja.
Das wirklich mal in Reihe zu bringen. Und da sagt der nur zu mir, hast du mal angefangen, die Dinge aufzuschreiben? Mach ich, nee, mach das mal. Schreib einfach mal auf, fang mal an, schreib mal die Dinge auf, die du in deiner Karriere schon erlebt hast. Nur so stichwortartig, rudimentär.
Und ich, das ist eigentlich total wichtig, ich habe das auch nie gemacht.
Nee, und ich nehme es immer vor, heute nicht. Mhm. Und das ist total wahr. Es gibt Situationen, da habe ich das Hotelzimmer nicht gefunden, nicht weil ich so blöd war, sondern ich wurde abgesetzt am Hotel und dann war die Nummer 4 und die 5 und ich habe die nicht gefunden. Die war aber hinterm Tresen im Speisesaal. Wie soll ich diese scheiß Nummer dafür machen? Weißt du so?
Und gibt's auch eigentlich nicht so, ne? Zimmer hinterm Speisesaal.
Und dann habe ich versucht, Leute anzurufen, wo ist das scheiß Zimmer? Es gibt's so nicht. Und da ist, glaube ich, unser Sänger noch rübergekommen, der hat uns eingecheckt an dem Tag, schon ewig her. Und da war dieses Zimmer original hinterm Zapfhahn, wo du durch so eine Tür reingehst. Wie sollst du die finden? Und sowas aufzuschreiben, einfach so als Anekdote. Ja. Die du vergisst, wenn du es nicht notierst. Und vielleicht ist es irgendwann mal wichtig. Aber ich meine, eine Ausstellung macht man erst dann, wenn die Band auch mal vielleicht nicht mehr so ist. Aber aktuell nicht. Nur grundsätzlich, dieses Erhalten von diesen Erlebnissen finde ich total schön.
Stimmt.
Halt eben nicht dieses normale Touring-Ding, sondern halt so genau solche Geschichten. Ich habe wie ein Vollidiot da gestanden.
Großartig.
Hund. Ja. Wie der Felix Lobrecht sagt, wie ein Hund.
Kann mir das richtig vorstellen? So, Zimmer oder Zapfahren? Was mache ich jetzt?
Scheiß auf die Tür.
Wow. Hey, gibt's voll, ein geiler Folgentitel. Zimmer oder Zapfahren.
Wow.
Zimmer
oder Zapfahren. Mit Falk-Maria Pegel, Alter. Ja.
Zimmer oder Zapfahren. Das ist ja fast eine Alliteration. Ja, wunderbar.
Schreib doch.
So, ich schreibe mir das auf. Aber das ist ja Zimmer oder Zapfahren. Das ist ja krass, wenn du so einen Overload hast an Eindrücken. Ne? Also allein in 30 Tagen 30 Städte oder mal weniger oder 20, ne? Lass es 20 sein, unabhängig von dem anderen Publikum, von den anderen, deinen Local Crew. Also du hast ja Eindrücke, keine Ahnung, da bist du mal in Denver und dann bist du auf mal dann doch wieder in Chile und keine Ahnung, du bist ja, dein Kopf ist die ganze Zeit am
Ich find's so gut.
Eindrücke. Ne? Eindrücke
rein. Ich finde das total gut. Aber das finde ich sogar entspannend, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Und das Krasse ist ja, unser Gehirn filtert ja aber auch sehr viel. Also so wirklich bewusst kannst du das ja gar nicht wahrnehmen, weil du bist ja schon mit dem Kopf bei der Show irgendwie. So. Das ist ja irgendwie immer dieses Argument, warum Leute LSD nehmen. Ja, weil das ja alles ausblendet und du dann dieses
Trau ich Gefühl, mich nicht.
So, das sind wir alle am selben Tisch. Ja. Jeder hat Angst davor, aber das bewirkt zum Beispiel diese Droge, dass du ganz doll in einem Gefühl sein kannst, was wir nicht können mit unserer Gehirnkapazität ohne diese Droge. So. Und das finde ich geil, diese Idee mit dem Aufschreiben, weil ich habe das Gefühl, ich vergesse ganz, ganz, ganz viele Dinge, die auch einfach nur witzig waren.
Man vergisst super viel. Heute kam, sollte eigentlich, kann ich so sagen, das Soloalbum von Chris rauskommen.
Ja.
Es wurde jetzt geschoben. Stattdessen haben wir unseren Livestream hochgeladen, den wir zu unserem Album Judas gemacht haben während Corona. Und ich habe das gesehen auf YouTube.
Das Album habe ich zu Hause, inklusive dieser geilen App mit den Augen.
Ach geil. Ja,
klar.
Geil.
Habe ich sogar dir zeigen.
Ah, geil, sag mal. Und das war hochgeladen. Ich dachte so, ach ja, das haben wir ja gemacht.
Ja,
dann habe ich mir das angeguckt und dachte so, wir haben die Songs gespielt. Ich dachte, die habe ich noch nie gespielt.
Das kenne ich so gut, wenn du irgendwie was mixt, so eine alte Aufnahme und dann kommst ins Studio und denkst, was haben wir da gespielt? Raise Your Fist Evangelist? Song vom Bible of the Beast Album, ewig alt. Echt? Ja. Haben wir das im... Vergisst die Dinge schon und gleichzeitig kann ich mir aber ganz extrem viel merken. So, normalerweise kann ich Club und Venue und Tag extrem gut merken.
Mhm.
Das ist krass. Also ich weiß wirklich so, okay, da war ich schon mal, da war ich noch nicht. So und so und so und so und so. Aber dann gibt es Situationen, dann sprechen mich Leute an und die sagen, ey, grüß dich und?
Oh Gott, das kann
ich nicht. Und ich denke, was ist es jetzt? Ist es Band? Ist es mein Privatleben? Ist es mein alter Job? Ist es mein Fitnessstudio? Ist es der FCS? Ich krieg's nicht zusammen und mir ist es ultra peinlich. Mhm. Weil dann bin ich auch nicht alleine, würde ich die Person gerne vorstellen und denke, wenn ich jetzt nach dem Namen frage, bin ich in so einer Zwickmühle. Mhm. Weil wenn ich wirklich nach dem Namen frage, dann ist der vielleicht total angepisst. Mhm. Und ich hoffe immer, dass die Person sich direkt selbst vorstellt. Das ist so mein Rettungsanker.
Soll ich noch meinen Lifehack verraten, wie mit dem Job auch? Also wenn ich diese Situation habe, also natürlich gucke ich erstmal kurz auf die Arme und so, irgendwas nicht da, Tattoo, aber dann frage ich immer, und ist wieder gut bei dir? So, weil meistens so 80-90% der Leute, was großartig ist, man redet immer über irgendwas, was gerade, ne, Jobwechsel oder keine Ahnung, habe ich super oft. Und dann check ich's. Also so, ich habe jetzt den Job gewechselt, Mann, Jesse, und es war voll gut, dass wir darüber geredet haben. Und dann fällt mir das wieder ein, wann das war.
Ich hatte die Situation, genau wie du sagst, im Blog beim Ludwigspark in Saarbrücken. Da sprach mich ein Typ an und der sagt, ey, ich sehe dich andauernd, wie cool ist das denn? Gib mir die Hand, denke ich, fuck, ey. Und ich kannte den und ich fand den super sympathisch, Thema Körpersprache. Mhm. Wirklich so zugewandter Typ, geiler Typ, hat eine... Also ich wusste es wirklich nicht so ganz genau, aber ich dachte, es könnte das sein. Und ich gehe aus dem Stadion raus und dann kam er wieder zu mir. Jetzt sehe ich dich schon wieder. Du hast mich vorher nicht erkannt, ne? Doch, habe ich.
Ja.
Und dann habe ich rausgekriegt, ich wusste es gar nicht, der ist auch Tattoo-Künstler und auch hat eine geile Band, so ein bisschen Indie-Kram. Mhm. Habe das direkt geliked und gesagt, das war so meine Entschuldigung für, ich habe dich nicht direkt erkannt und habe gesagt, hey, habe einen coolen Song gemacht. Das kriege ich nicht so ganz auf die Kette.
Okay.
Aber so diese Kulisse mit diesem Hotel, weil ich vorhin beschrieben habe, Zapfern oder was haben wir gesagt?
Zimmer oder Zapfern,
Freunde.
Da weiß ich original noch diesen Bierzapfern. Das war in Fulda im Sägewerk. Das war so ein Vorort von Fulda. Und wie die Deppen sind wir da rumgelaufen. Irre. Und wir waren das Hotel in zwei Hotels aufgeteilt.
Oh, wow.
Und es war auch niemand da an dem Abend. Es waren 25 Gäste, glaube ich.
Hattest du noch deine tolle Schminke drauf, dass der dann aus wie so ein Geist, der dann das rumschwirrt?
Ich weiß es nicht. aber das war so ein Gig, das war, ja, keine Ahnung. Und das muss man so ein bisschen aufschreiben.
Ja.
Ob daraus was wird, weiß ich nicht. Aber ich finde es irgendwie wichtig für mich selbst. Aber
gut.
Wann machst du das? Wie machst du das? Wann hast du die Muße? Und keine Ahnung.
Ich habe das ja bei unserer Live-Podcast-Folge gesagt, dieses am Ende des Jahres, auch wenn du keinen Bock hast, keine Zeit hast, du bist ausgelaugt, nimm dir diese halbe Stunde irgendwo Zeit, schließ dich ein und einmal nur ein Jahr Revue passieren lassen. Und ich habe das gemacht und ich habe mit Erschrecken festgestellt, wie viele Sachen mir einfallen. Das war dieses Jahr, das war dieses Jahr, das ist passiert, das ist passiert. Auch schlechte, gute Sachen, scheißegal, aber... Ja. Das menschliche Gehirn ist arschgut im Filtern einfach, ne?
Sensationell. Und also wenn man sich so, jetzt haben wir bald Februar.
Ja.
Und wir haben das, ich hasse ja Februar, März, April. Ich finde das so, ich bin ja bekannter Frühblüher-Hasser und ich hasse diese Monate. Mhm. Warum, weiß ich nicht. Ich mag das einfach nicht. Das ist, Januar ist für mich so ein Neustart. Ab Mai geht das Jahr los. Und Februar, März, April ist so, was soll das eigentlich? Und während ich dann so drüber rede, jetzt Februar, dann, oh, das Jahr ist noch ewig.
Mhm.
Und morgen... gefühlt fahre ich schon wieder auf irgendeine Silvesterparty. Mhm. Und das ist irgendwie irre. Und dann das, was du gerade sagst, finde ich total cool, das mal wirklich zu machen.
Ja. Erschreckend aber auch.
Ja, schlimm. Ja. Wir haben halt nie Langeweile. Pia hat keine Langeweile, Jess hat keine Langeweile, ich habe keine Langeweile. Und deshalb geht die Zeit so schnell rum.
Ja. Ja, und Langeweile.
Als Kind hast du Langeweile. Weihnachten dauert ewig, verdammte Axt. Vom ersten
Mal. Bis endlich mal der Weihnachtsmann kommt.
Genau, das Christkind oder was weiß ich hier,
je nachdem. Wenn man irgendwie mal fertig gegessen hat, damit die Bescherung
angeht. Jesus Christ. Alter. Es war irgendwie, kennt ihr das in der Schule, wenn der Lehrer gesagt hat, ich mache erst die Berichtigung der Arbeit und dann gebe ich die Hefte raus, was ihr für eine Note habt.
Bin ich richtig aggressiv immer geworden als Kind schon. Dachte mir, gib mir das jetzt.
Ja. Und da gab es die coolen Lehrer und gesagt, pass auf hier, zack. Weil, ist halt 5.
Ist so, ja.
So, zack, da wusstest du, was los ist. Dann hast du eigentlich auch nicht mehr zugehört. Also ich meine, dass du natürlich als jemand, der in nackter Angst ist, was die Note ist, zuhört, wenn die Berichtigung gemacht wird und dann der Notenspiegel kommt, denkst du, ah, scheiße, das sind 5 Fünfer und 4 Sechser. Da bin ich mit am Start. Asozial.
Ja,
und diese Blicke.
Das habe ich voll ausgeblendet.
Guck mal,
so,
und dann kamen die Jungs, die einfach nach, die haben Montags hast du die Arbeit geschrieben, dieses Mal waren die Hefte da. Zack, hatte die ausgeteilt. Ich bin vom Mikro weg. Zack, hast du die ausgeteilt. Und dann wusstest du, okay, komm, mach die Berichtigung, ich habe halt eine 06 oder ausreichend. Geile 4+, bin safe und so. das sind doch das, das hat auch wartemäßig so echt ein Problem. Also ich fand dieses Warten dann auch total krass, wenn man gerade zum Thema Weihnachten, ja, die Zeit, bis du dann dein Heft bekommst, um das aufzuschlagen.
Schlimm, Psychospielchen ein
bisschen. Wenn die Versetzung gefährdet ist,
ja, das ja, ja,
ist
ja,
echt ein Problem.
Apropos Zeit. Mir,
apropos, so, so ja, sind wir
apropos
gestartet.
Zeit.
Ja, mit dem Übergang, das klappt richtig gut. Ja,
ja, es gibt, Paul, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, gibt es seit 22 Jahren? 21, 22?
Ja, 2004 gibt's, also haben wir, ja, haben wir gestartet. Ja,
ja. Okay, also 21 Jahre, sage ich jetzt einfach mal. Und glücklicherweise würde ich jetzt behaupten, in einer Zeit, in der man eine Band ist, verändert sich vieles, man wächst, sowohl rein venue-technisch als auch wahrscheinlich persönlich. Also man wächst an vielen Aufgaben und so weiter. Mich würde aber interessieren, was ist gleich geblieben?
Ich glaube, wir haben es vorhin schon so ein bisschen angedeutet mit diesem Bedenkenträgertum, die Dinge selbst machen. Also dieses Grundprinzip von Powerwolf, immer volle Show geben, hat sich nie verändert.
Ja.
Also ich kann mich, egal ob das jetzt größer ist oder nicht, aber wir hatten eine Support-Tour und da hieß es, ja, ihr habt kein Backdrop, ihr habt kein Nix, ihr habt kein gar nichts. Und haben wir unser eigenes Trussing mitgebracht, haben unser Backdrop selbst hingehangen. Und immer volle Show, immer Vollgas und immer up-to-date. Das war so das Credo und das ist, glaube ich, bis heute noch so. Und je nachdem, wo du spielst, wird es leichter, das umzusetzen und manchmal hast du auch viele Steine, die du beiseite rollen musst. Und ach, das Nightliner-Booking, ich bin die Busse abholen gegangen, ich habe die Sprinter gefahren, der ganze Scheiß, also es ist gleich geblieben. Ich fühle mich eigentlich immer noch so wie damals, das macht die Sache so problematisch, ich fühle mich noch unfassbar jung.
Das ist auch ein bisschen romantisch auch.
Das ist total schön.
Schön.
Also ich fühle mich ernsthaft so, wie als ich angefangen habe, nur dass es jetzt so mein Lebensunterhalt bestreitet, aber diese Romantik, die gibt's auch bei uns. Es ist wirklich so. Das ist so dieses, oh Gott, ich bin immer so schön mit euch unterwegs und ist so toll. Und es ist wirklich so. Mhm. Und diese Do-it-yourself-Ding, ich finde, das hatte gar nicht damit zu tun, dass das unbedingt so etwas ist, dass du keine Leute hast, die das für dich tun könnten, sondern eher dieses, ich möchte aber, dass es so läuft, wie ich es genau habe. Also du hast selber so die kreative Vorstellung von den Dingen.
Klar.
Und ich glaube, dass die meisten Bands das einfach nie aufgeben. Also das, je nachdem wie eine Struktur ist, aber ich glaube, dass auch Bands wie Rammstein, die haben vielleicht eine wahnwitzige Idee, dann sagen die das, dann haben die Leute, die das direkt umsetzen. Wenn wir eine wahnwitzige Idee haben, muss ich erst mal überlegen, wie, was, wo. Aber es ist im Prinzip ähnlich. Und ich baue das ja auch nicht, das Zeug. Aber die
Ideen, klar, aber... Ne,
das hat sich irgendwie nie verändert und das ist das, was ich vorhin beschrieben habe. Ich will ja ständig wissen, was Stand der Dinge. Ich treibe sie alle in den Wahnsinn. Wann ist das fertig? Wann kann ich das erste Prototyp sehen? Wann ist das? Wann ist das? Und
ich
brenne dafür halt.
Das ist aber schön.
Das ist aber bei euch auch bei Lord of Lost ist es ja genauso. Das sehe ich auch von außen, dass eine Band vor mir ist, die einfach so geschlossen und so cool ist und so Spaß macht und ich verfolge das ja auch alles. Und schminketechnisch ist es natürlich auch einfach sehr abwechslungsreich.
Das können wir alle noch was lernen, ja, also ich vor allem.
Ja, das ist total gut, auch technisch. Also das wisst ihr ja, dass wir da sind.
Danke. Ich glaube, schminketechnisch würde sich jede Person, die professionell Leute schminkt, die würde uns sowas von den Marsch blasen, was für eine Scheiße wir fabrizieren.
Das tun sie doch immer bei den Make-up, die Make-up-Artists bei
mir. Nein, also so Smoky Eyes, weißt du, wenn da Leute dann so mit verschiedenen Pinseln, mit verschiedenen Stärken Smoky Eyes machen, während unser Eins dann so hingehen würde, so zwei Finger in Lidschatten rein und dann hier so einmal rumschmieren und mit den Fingern verblenden.
Das weißt du ja selbst. Es gibt ja ein Zeitmanagement an so einem Videodrehtag, ja.
Oder keins, aber ja.
Oder keine Regel gibt es. Es gibt eins, aber das ist eine PDF-Datei, die kannst du genauso gut auch einfach nie ausdrucken.
Subject to change.
Genau, feel free to ask. Don't hesitate.
ja, voll.
Don't hesitate to question this. Ja. So, dann kommst du dahin und wir sind mittlerweile dazu übergegangen, einfach unser Grund-Make-up selbst zu machen. Ja. Das macht er ähnlich und dann kommen wirklich die tollen Make-up-Artists, die wir jetzt auch gefunden haben, die das auch verstehen und das dann verfeinern. Ja. Das ist cool.
Mhm. Ja.
Aber wir hatten auch schon die Erfahrung gemacht, dann wurde stundenlang geschminkt. Also Drehbeginn war eigentlich um 10, es war schon 14 Uhr. Es war noch keiner fertig für die erste Szene. Und dann verschwimmt die Relation zwischen Schminke und ja. Footage.
Komplett.
Ey, und dann hat mich jemand mal geschminkt, das sah ich aus wie so ein Harlequin-Clown. Fuck. Und dann hieß es, ja, aber nachher, das war irgendwie schon lange her, dann das wird nachher im Bild gut aussehen. Ich sagte, ey, wir machen jetzt so ein Testbild. Ich sah aus wie so ein Clown.
Komisch.
Und dann haben wir das auch geändert und gesagt, ey, ihr könnt jetzt, also haben wir halt auch keinen Kontakt mehr. Wir haben gesagt, ihr habt das okay gemacht, aber ihr könnt jetzt einfach auch fahren. Danke, ja. Wir machen es jetzt selbst. Ja. Und das ist halt schon rustikal halt.
Voll. Aber das ist auch okay. Auch, es ist auch
ja, aber
okay.
ich find Lot of Lust Schminke hat auch sehr, sehr vielseitig. Das macht schon Bock, auch irgendwie das zuzugucken.
Das liegt oft daran, dass manchmal bei Beginn, bei Schmink, Koffer geht auf, das Konzept noch nicht da ist.
Ja, gut, das ist klar.
Aber das ist so, ja, dann fängt die eine Person an und dann hat die eine Person mal irgendwo rot im Gesicht. Dann kann man das ja irgendwie bei sich auch aufgreifen, damit man so aussieht, als wäre man eine Band. Und dann ist das.
So kommt alles zusammen. So. Ja, das ist. Aber auch wenn man es manchmal verflucht, dass man sich schminkt und dieses Ritual hat, weil es wäre so einfach auf die Bühne zu gehen. Weißt du, du musst irgendwas anziehen. Das ist keine Schminke. Gehst mal einen zocken auf die Bühne. Gehst mal richtig einen zocken.
Gig spielen.
Einfach mal so ein Gig spielen, mal so richtig mal so die Musik sprechen lassen und so. Mal so 6-Minuten-Song, wow. Und, ja. Einfach mal so die Gitarre, weißt du, so eins werden mit dem Instrument, so wow-mäßig. Habe ich das Gefühl, habe ich nie. Also ich bin lieber im Ritual und schmink mich. Aber es ist teilweise einfach auch belastend, weil du musst dann irgendwie auch gucken, je nachdem, Südamerika war oft gesprochen, wie sind die Bedingungen, da hast du deine Peripherie nicht dabei, da musst du irgendeinen Spiegel nehmen, der ist irgendwie blind und du siehst gar nichts. Und
der wurde Licht schon für andere Dinge Licht, verwendet.
Das Licht und, ja.
Ja, und dann, und du denkst, oh nee, jetzt noch schminken, ich schwitze wie ein Schwein und so. Ja. Also es ist teilweise dann auch anstrengend. So,
voll.
Weil du dann irgendwie denkst, Mann, könnt ihr aber mal einfach nur einen Gig zocken mit den Jungs, mal richtig einen rocken.
Ja, das wäre geil.
Ihr seht mich gerade, ich grinse ja richtig doll gerade, weil ich habe so einen richtigen wholesome Moment gerade, weil ihr beide hier mir, also ich glaube, wenn man euch so zuhört und sie dieses DIY or die und man ist halt 20 Jahren dabei und man hat immer noch dieses Brennen und diesen Drang auch, dass das geil wird und das ist ja wirklich diese man versucht, das immer perfekt zu machen. Da steckt so viel Dedication und Leidenschaft dahinter. Und voll. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen dieses Thema von diesem Podcast, ne? Inspiration. Und ihr beide inspiriert mich gerade so, weil ich höre mir das so an, sehe, wie lange die Dinge funktionieren, beziehungsweise in welche Richtungen die sich entwickeln. Jetzt von euren Bands kann ich jetzt nur mal sagen. Ich kann das jetzt nur auf mein One-Woman-Baby-Tattoo-Business projizieren. Mhm. Aber irgendwie gibt ihr mir beide gerade so das Gefühl, dass genau diese Einstellung ist halt so der Schlüssel zum nachhaltigen Erfolg. Und das nachhaltiger Erfolg ist für mich aber auch einfach glücklich sein mit dem, was man macht. Ne? So, das ist für mich auch der Erfolg. Hier geht es gar nicht um, wie viel habe ich auf dem Konto, sondern ich bin cool mit dem, was ich mache. Mhm. Da ist natürlich der monetäre Aspekt schon auch, muss da auch stimmen.
Klar,
aber
das muss alles zusammen passen.
Ich habe gerade ein Fulfillment durch euch
das
beide.
Ist schön. Vielen Dank.
Das ist schön. Das ist schön.
Ich habe mit Pauf natürlich Jungs gefunden, mit denen ich mich, also ich meine, ich liebe die Jungs und das ist genau das, was ich tun will. Und es gibt ja durchaus auch mal Anfragen, willst du hier mal ein Projekt, da mal was machen, hier mal irgendwie so grundsätzlich. Ich denke mir, um Gottes Willen.
Aber wollen wir nicht noch dieses Latschband zusammen machen? Mal?
Ja klar, das kann man noch irgendwann machen.
Also, enttäuscht mich nicht.
Nein,
das haben wir auch mal ausgemacht.
Das ist grundsätzlich, man ist da auch angekommen, da wo ich bin, das will ich, das mache ich. Und ich fange jetzt aber irgendwie nicht noch 1000 Projekte irgendwie an, weil, warum? Weil das, was ich da künstlerisch tun kann, ist genau das, was ich so immer auch wollte.
Ja, geil.
So als Keyboarder da rumhüpfen und irgendwie Dinge tun, die wenig Keyboarder machen in der Position, das wollte ich schon immer. Und es gibt ein schönes Zitat von meiner Mutter, das fand ich als eines der schönsten Komplimente, die ich je bekommen habe. Die hat irgendwann gesagt, als sie eine Show sah von uns in Saarbrücken, ich dachte, ich kenne meinen Sohn, weil ich eher ein ruhigerer Typ bin.
Mhm. Ja.
Hatte mich da gesehen und war ganz ergriffen, aber ich dachte, ich kenne dich. Wow. Und das war ein schönes Ding halt. Und warum soll ich das irgendwie abschwächen, in Anführungszeichen, indem ich irgendwas tue, wo ich die Gefahr laufe, dass mein Drumherum mich auch nicht aufhängt. Das darf man auch nicht vergessen. Also meine Band fängt mich ja auch auf mit den Defiziten, die ich vielleicht auch habe oder hier und da.
Ja,
ne?
Ja. Klar.
Und das ist das Konstrukt. Auch, wir wissen alle, wie das läuft, wenn man Menschen eng zusammenarbeitet. Die hasst man ja auch manchmal, aber genauso liebt man sie. Und gleichzeitig fällst du immer weich. Du fällst in diesem Konstrukt weich und deshalb kannst du 20 Jahre sowas machen. Wenn es einfach sowas wäre wie, der hat es nicht gebracht, next Guitar Player, next Drummer, next
Player,
dann eben nicht. Weil dann, das ist glaube ich auch der Grund, warum Bands entweder keine Besetzungswechsel haben oder ganz viele.
Ah ja, ja.
Weißt
ja,
du? So,
ja.
Weil ich glaube, dann stimmt das Grundkonstrukt nicht, weil gut Gitarre, gut Keyboard spielen können das ganz viele. Das
können wirklich viele, ja.
Außer Dragon Force. Spaß.
was ist bei denen?
Ich liebe die doch so doll.
Ja, aber die können auch gut spielen.
Ja, natürlich, das war ironisch gemeint. Ich bin doch großer Fan, um Gottes Willen.
Ja, das war auch so eher so forsch. Wir hatten ja die Jungs auch mit.
Ich war doch auf der Show. Ich war doch Fan.
Ja, da sieht man natürlich auch, was so richtig gutes Spielen bedeutet.
Ich wollte gerade sagen, ja, bei Dread, Alter. Das sieht man, ja.
Grüß dich, Hermann. Also, ist eine Frechheit, was du da machst. Das ist einfach eine Frechheit, was der da spielt.
Wahnsinn. Vollkommen. Ja. Vollkommen.
Shoutout, ey.
Nein, und das ist so, glaube ich, diese Hängematte, die du irgendwann brauchst. Und ich bin jetzt schon wieder beim Sport. Das ist genau das Gleiche in so einem Fußballteam. Es gibt Spieler, ich muss diesen Fußballvergleich einfach bringen. Es gibt Spieler, die funktionieren in dem Verein A super geil, sind toller Spieler, Wahnsinnstyp. Da wechselt der so ein Team, wo es nicht harmoniert.
Mhm.
Und der fällt raus aus dem Leistungsprinzip. Und im anderen Verein, wo er sich einfach so wertgeschätzt fühlt, das ist, glaube ich, auch Thema Wertschätzung, wenn du dich wertgeschätzt fühlst im Konstrukt und jeder so auch seine Rolle hat, die er einnimmt, das kann nicht jeder alles können, dann funktioniert das auch gut. Aber wenn du das Gefühl hast, okay, wenn ich jetzt noch zweimal falsch spiele, dann bin ich hier raus.
Das bedeutet...
Das wäre ja fürchterlich.
Okay, also klar, es gibt jetzt nicht so die Formel, wie man das findet, dieses Hängemattenkonstrukt, wo man sich, ne, wo man sich sicher fühlt.
Ja.
Aber würdet ihr mir beide jetzt mal so als Tipp geben, ich kann das ja immer nur so auf, keine Ahnung, in meinem Bereich irgendwie Studios oder einfach Arbeitsklima, Kollegen, so, ja, darauf beziehen. Würdet ihr dann als Tipp quasi geben, wenn das jetzt nicht, wenn man in Angst lebt oder irgendwie so das nicht so harmonisiert und nicht so Sicherheit für einen gibt, dass man lieber aufhören sollte und weiterziehen sollte, bis man es hat?
Das würde ich auch nicht sagen, ehrlich gesagt. Ja? Ich glaube, Gott, jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, dass das ist auch so ein Thema für mich immer, warum sind Dinge gut für mich ausgegangen? Und ich glaube, das hat immer auch ein Stück weit mit einem selbst zu tun, ohne sich selber zu hoch zu stellen. Also ich kann nicht alles beeinflussen. Und ich gehe nicht durch die Welt, dass ich sage, wenn ich es so mache, dann passiert das und das. Aber ich glaube, wenn man so seinen Grundprinzipien so treu bleibt, dass man eigentlich ein gutes Surrounding, ein gutes Setting arbeitet. Weißt du, wie ich meine? So dieses.
Man zieht die Leute an ein bisschen so?
Ja, ich glaube auch. Ich glaube, es umgeben sich gerne Leute um dich rum, wenn du echt in Ordnung bist oder wenn du okay bist, wenn du irgendwie ein Gefühl vermittelst, Thema Körpersprache, du kannst dich bei mir wohlfühlen, so wenn du auch Fehler machst, also wenn du das selbst ausstrahlst, glaube ich, hast du die Situation, dass das auch vielleicht dir selber zuteil wird und darüber, verdammt, das habe ich noch nie gesagt irgendwie, aber darüber denke ich ganz viel nach. Weil ich war weder in meinem Fußballteam der beste Spieler und war immer gesetzt und ich bin mit Sicherheit vielleicht auch nicht der filigranste Pianist.
Okay.
Organist. Aber ich habe dann vielleicht andere Qualitäten, die in so einem Bandkonstrukt halt wunderbar funktionieren. Aber ich würde davon weggehen zu sagen, ich ziehe direkt weiter, wenn es nicht so passt. Ich würde eher sagen, ich bleibe bei meiner Devise. Außer du fühlst dich schlecht.
Ja.
Es
passt
klar.
Nicht mehr oder so.
Wenn es ein toxisches Umfeld ist, dann sollte man dann
natürlich
raus.
Aber jetzt auf deine Situation, ich überlege gerade so ein bisschen, ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du ein toxisches Umfeld erzeugen. Ich glaube, du bist auch eher ein Mensch, wo die Leute sich gerne mit dir umgeben gerne mit dir zusammenarbeiten oder gerne irgendwie von dir was hören wollen oder vielleicht Tipp. Ich weiß nicht, wie das in der Community bei Tattoo Revere läuft.
Alles cool.
Ich weiß gar nicht, ist das eigentlich so ein Ego-Ding? Meine Styles gebe ich nicht weiter oder meine Tipps oder ja, ist
also,
das so?
Weiß also ich bei mir tatsächlich nicht. Wenn jemand irgendwie was wissen will hier, ne, kommt her, ich zeige euch das. Ich habe keine Geheimnisse. Also who cares, wie ich eine Linie ziehe, sorry. Ne? Aber habe ich selber durchaus schon erlebt. Also ich hatte ein Tattoo-Erlebnis, da war ich Kundin und habe erzählt, dass ich vielleicht mit dem Gedanken spiele, anzufangen. So, und du verlässt jetzt den Raum.
Ernsthaft? Mhm. Okay, weil Warum? Du dann quasi was lernen könntest.
Weil ich was abschauen könnte dann. Oh, und dann wäre ich quasi schon, das ist auf ganz vielen Ebenen ganz schlimm tatsächlich, weil
ist denn diese Person? Ja,
ich habe noch nicht mal angefangen. Genau.
Das ist Unsicherheit. Das
du komplett? Also bitte, wenn...
Wahnsinn. Und ich habe mich ganz doll geschämt und mich unwohl gefühlt. Das war irgendwo in Süddeutschland, musste ich dann da abends alleine rumlaufen, während meine Freundin tätowiert wurde, weil ich nicht zuschauen durfte, weil ich mit dem Gedankenspiel anzufangen.
Boah. Mhm. Wenn du das jetzt mal überträgst auf Ben-Situationen, dürften wir gar nicht hier reden.
Nee, ja. Genau. Bloß nicht.
Deswegen nochmal, liebe ich diesen Podcast, weil der lässt die Hosen runter.
Ja, ich hatte in Saarbrücken, da gab es sowas, da ging es irgendwie auch um Nachwuchsförderung, ob ich dann irgendwie so Sprecher sein will und ein bisschen erzählen will, was man so macht und so tut. Und dann habe ich irgendwie auch gesagt, okay, ich bin aber schon lang weg von Beginnen. Mhm. Und habe denen so ein bisschen erzählt, was ich so tue, was wir so machen. Und haben die gesagt, bitte komm. Sei zu Gast, weil das ist super spannend für viele, die jetzt anfangen. Und ich fühle mich halt irgendwie so, was gebe ich den Menschen mit? Ich weiß es nicht.
Ja.
Aber ich kann denen jetzt natürlich nicht sagen, wie du deine Single erfolgreich platzierst. Das müssen andere irgendwie machen. Aber was ich den Menschen mitgeben kann, ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Es gibt immer in der Band Rollen und nimm sie an. Mhm. Wenn du derjenige bist, der verantwortlich ist, das Ding zu organisieren und immer das Zeug ausräumt und immer das Ding klar macht und die Gigs klar macht am Anfang, mach's. Es wird dich weiterbringen. Und beschwer dich nicht darüber, der hat noch gar nichts.
Ja.
Weil das wird dich nicht, das ist eins, was ich so ein bisschen mitgeben konnte auch in diesem Talk. Ob das jetzt dazu führt, dass die Band dann erfolgreich wird, das weiß ja eh niemand. Das wissen wir ja auch beide nicht. Ja,
null. Das kann man gar nicht, also das kann man nicht zu 100% beeinflussen und da kommt viel rein, seid zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das ist aber extrem. Auch pures Glück.
Ja.
Pures Glück. Also das hat man nicht selber in der Hand. Man kann nur sehr viel, nicht alles, man kann sehr viel dafür tun, dass es nicht sofort scheitert. Mit seinem extrem. Umfeld, mit sich selber. Total. Aber wie weit es kommt, das
entscheiden ja sowieso nicht wir. Ne?
Nee.
Das entscheiden am Ende deine Kunden auch nicht. Also wenn so das. Also nee, doch die entscheiden es im Prinzip. Also bei uns werden es die Fans, die es entscheiden.
Ja.
Du entscheidest es nicht.
Ich entscheide es nicht.
Genau.
Ja.
Gar nicht.
Aber wann du dann irgendwann erfolgreich bist oder nicht, boah, Wahnsinn. Du musst auch so ein bisschen einen Zeitgeist treffen, du musst so ein bisschen einen Nerv treffen. Und deshalb habe ich mich so, bin zu dem Veranstalter hin und habe gesagt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich das machen soll. Weil ich möchte nicht da vorne stehen und von der großen, weiten Welt erzählen und wie erfolgreich die Band ist, weil das ist ja, sorry, ich kann dann irgendwie eine Gage einstreichen, weil ich Sprecher bin, aber ich möchte ja, mein Publikum ist eigentlich Newcomer-Band und denen möchte ich ja was mitgeben.
Ja,
Und dann haben die gesagt, hey komm, jetzt stell dich mal nicht so dran, du kannst denen einiges mitgeben, habe ich es auch gemacht, war schön, aber das war mir extrem wichtig, weil dieses Gefühl gibt es in Saarbrücken sehr häufig, wenn du in welchen Runden bist, es gibt sehr viele Menschen, die Jesus Christ, so viel erzählen, was sie alle schon erreicht haben im Leben. Und die sind das am Aufzählen, wie so eine Strichliste.
Echt?
Gibt's.
Gut, also ich
unfassbar.
Kann auch so eine also es kann auch einfach so Freundesrunden sein oder ich sag mal eher Bekanntenrunden, weil Freundesrunden, da geht's halt um andere Dinge, aber.
Das ist immer bei dem Thema, was wir vorhin sagten, mit nicht so sehr im Fokus sein. Das ist einfach immer, also ich mag's nicht, andere mögen das auch zu erzählen, was ich alle schon erreicht habe im Leben und ich habe übrigens in, was investiert man gerade?
Bitcoin,
genau.
Ist schon 15 Jahre her gefühlt, wo man damit angefangen hat, aber lass mal durchgehen. Aktuell,
weil Trump nochmal was gesagt hat, ich habe so 1000 Euro Gewinn gemacht, wo ich irgendwie denke, oh, können wir über was anderes reden.
Ja.
Und das möchte ich so ein bisschen, so war ich als Sozialpädagoge, so bin ich als Bandmitglied. Ich bin durchaus selbstbewusst, das glaube ich schon, aber ich glaube insgesamt höre ich gerne Menschen auch zu. Und das ist glaube ich so ein Punkt, auch in Bands sehr wichtig.
Das ist im Band sehr wichtig.
Einfach das als Sprecher zu haben auf so einer Veranstaltung ist Gold wert. Genau so eine reflektierte Person, die das eben nicht einfach runterrattert, was sie erreicht hat. Da haben die einen großen Fang mitgemacht mit dir, das sage ich dir.
Ich denke auch. Zumal in Bands, jetzt wo du sagst, zuhören ganz wichtig, in Bands kann es ja auch sein, dass da einfach, egal welches Instrument jetzt, vier, fünf, sechs Egos aufeinandertreffen und jeder hat aber die richtige Meinung auf jeden Fall.
Ich sag mal, Bandkonstrukt an sich ist einfach was Ekelhaftes.
Das ist so ein Sozialexperiment.
Und du bekommst irgendwie jemand in deine Runde, ein neuer Tourmanager, jemand muss sich reinarbeiten und so weiter.
Hart.
Und ein Band ist nicht so wie ein Unternehmen, wo man dir zeigt, wie es geht. Das musst du beachten und das musst du beachten und das musst du beachten. Und so eine Band sagt einfach gar nichts und erwartet, dass derjenige oder diejenige, die reinkommt, das alles sofort hinkriegt und sofort löst.
Stimmt.
Das wird keine Band von sich selber behaupten, dass es so ist. Wir natürlich auch nicht. Gar nicht. Wir sind super easy. und es ist eigentlich, total der Wahnsinn. Und ich mache eigentlich ganz viele Dinge, die so im Tourmanagement-Bereich Logistik eingreifen für meine Band.
Ja.
Wenn ich mir vorstelle, ich müsste es für eine andere Band machen, ich glaube, ich würde so scheitern. Weil ich einfach gar nicht wüsste, wo setze ich da an und was ist jetzt wirklich wichtig und was ist nicht wichtig. Ich muss ja auch ein bisschen priorisieren.
Ja.
Und deshalb finde ich, die sind auch da wiederum eine Lanze für die Leute, die in der Szene arbeiten, vom Busdriver bis zum Tourmanager, bis zum Productionleiter. Das ist so unfassbar, was diese Menschen leisten jeden Tag. Und auch mit diesen Geflogenheiten. Da geht es ja gar nicht darum, dass die Band assi ist. Es geht ja nur darum, dass, was in dem Moment für den Auftritt wichtig ist. Das muss man differenzieren. Es gibt ja den Bereich, das ist asozial und einfach bescheuert, was du verlangst. Oder es gibt Leute, die brauchen das und das unbedingt, weil sonst kacken sich wirklich in die Hose auf der Bühne. Und das musst du rausfiltern innerhalb von kürzester fucking Zeit.
Ja, ja.
Am ersten Tag, wo du anfängst eigentlich.
So, es gibt das Ritual, der Sänger trinkt das und der braucht das und der braucht seinen Tigerbalm für die.
Ja, ja.
Aber nur als Beispiel. Das wird dir in der Regel irgendwo, sagt dir das jemand, aber du vergisst es halt in dem Daily Business und dann bist du schon mehr oder weniger, ich will nicht sagen, du bist raus, aber das geht ganz schnell. Ich bin großer Freund davon, dass Leute sich einarbeiten können. Auch immer so gehandhabt. Loyalität aufbauen und dieses ganze Ding, das ist so wichtig. Und das ist in diesem Business auch nochmal zum Thema, was wir vorhin auch gesprochen haben, respektvoller Umgang. Boah, was man da manchmal erlebt. Das finde ich wirklich schlimm.
Ja. Vorletzte Folge. Ging einfach nur um Respekt, ne? Mhm. Einfach eine ganze Folge drüber aufgenommen.
Ja, kannst du auch halt.
Das unglaublich ist.
Keine Ahnung, wie man da die beste Lösung findet. Man ist ja manchmal auch wirklich einfach auch aufgeregt.
Das stimmt auch. Ja.
Das gibt's halt auch und das ist auch in Ordnung. Also ich glaube, wir Künstler können uns und Künstlerinnen können uns da echt viele Freiheiten auch rausnehmen, solange es in diesem Rahmen bleibt, in dem es halt respektvoll ist.
Voll. Einfach respektvoll sein.
Ja. Oder man sich auch, also für sein Fehlverhalten entschuldigt. Also es kann sein, dass auf verschiedensten Ebenen gerade viel los ist bei einem, weil persönlich gibt es irgendwie, was weiß ich, für Angelegenheiten. Man hat scheiße geschlafen, muss dann abends die Show spielen, ist ein bisschen krank. Dann läuft alles nicht so und irgendwie, man fühlt es nicht. Also es kann ja so viel reinkommen. Das ist aber sehr, sehr individuell und sehr, sehr ich-bezogen auch.
Total.
Das kann die andere Person aber nicht wissen. Und dann passiert irgendwas, was die andere Person gerade aber nicht unbedingt falsch macht, aber nicht so, wie du es gerade brauchst oder willst. Man verhält sich falsch und entschuldigt sich dann nicht dafür.
Nee, das muss man.
Schwierig. Ganz schwierig.
Also das ist mir auch schon passiert. Ich habe dann, war eine Show in Mailand und irgendwie war Delay drin, also Riesenverzögerung und ich habe irgendwie die Fans gehört, dass die schon so angefangen haben zu buhen. Warum braucht die Band so lange?
Oh.
Und dann ging das bei mir so ein bisschen rein, so in alte Danzig-Schule, Klein Danzig, der braucht erstmal eine halbe Stunde, eine Stunde, bis er auf die Bühne kommt. Und dachte, ey, ohne Witz, die wissen gar nicht, dass es ein technisches Problem ist, die finden uns jetzt arrogant, die finden uns scheiße. Aber ich habe mich, war sehr ruhig. Irgendwann kam der Tourmanager und gesagt, okay, we can start now. Und da war irgend so eine Kleinigkeit Backstage, was noch 30 Sekunden extra gedauert hat.
Ja.
Ich bin da rum, hab den Schal auf den Boden geworfen. Verdammte Scheiße! Und war völlig außer mir. Und der Tourmanager sagt mir zu mir, was soll denn das jetzt? Es ist doch jetzt alles in Ordnung. Ich bin gar nicht runtergekommen. Und da musste ich irgendwie, bin ich irgendwie da raus. Nee, du musst die andere Richtung. Da waren noch ein paar Türen auf. Und ich so, weg da, ich muss auf die Bühne. Und da gab's irgendwie noch einen Open Soundcheck. Da hast du eine Gitarre in der Front gehört. Und da war ich völlig bedient. Bin auf die Bühne, mach wie es Messer und dachte so, ich mache jetzt gar kein Stage-Acting, ich bleib nur, bin so richtig sauer. Und in dem Moment, wo ich das tue, 20 Sekunden lang schäme ich mich für mein komplettes
Verhalten. Ich weiß ganz genau, wie du
bist. Ich habe mich so geschämt.
Ja.
Und dann bin ich sofort, nach dem ersten Song habe ich ihn zu Ende gespielt, bin immer nach dem ersten Song Backstage und habe die Leute, die ich irgendwie da anscheinend angepfeift, gepfiffen habe, haben gesagt, ey, sorry, Leute. Alles gut, bitte, entschuldigt bitte, ich war einfach nicht so gut drauf und so weiter. Und habe mich während der Show noch bei den Menschen entschuldigt. Hätte die Show nicht zu Ende spielen können, super, ohne das zu tun.
Ja.
Und ich habe aber in dem Moment, wo ich es gemacht habe, es hat so gut getan.
Ja, es ist.
Oh, es war so, ey, es leckt mich doch alle am Arsch hier. Es gibt so nicht.
Das ist ganz, ja.
Und dann war nur noch peinlich da oben.
Ey, aber
das
schön.
Ist so peinlich für einen selber. Also wenn man es dann noch merkt, es gibt ja auch Personen, die merken das einfach nicht mehr oder sind dann zu stolz, das auch zuzugeben, das gibt's auch. Aber wenn man diese Situation hat, die ich auch definitiv schon hatte,
man muss
sorry sagen, ist wichtig. Und wenn es abends im Tourbus ist, und ey,
ja, und die Person sorry. Hat währenddessen eher so, was war denn? Ich habe das eher so interpretiert, oh Gott, die ist jetzt richtig sauer auf mich und damit kann ich nicht gut.
Ja. Ja.
Nein, aber das ist so dieses, was ich nicht möchte. Ich möchte einfach einen ordentlichen Umgang mit Menschen haben. Und wenn mir sowas passiert, was mir Jahre nicht mehr passiert ist, dann finde ich es einfach nicht angemessen.
Gar nicht.
Das ist schön. Das ist gut zu hören, dass man da noch so, also man muss halt auch jeden Tag da einfach reflektiert bleiben, ne? Weil es jeden Tag andere Mut, andere Gegebenheiten, da muss man einfach drauf achten.
Total.
Finde ich schön und inspirierend. Aber ich finde das ja auch richtig geil, wie deep wir hier reden und wie wir hier reindiven.
Ja.
Aber zu meinen Fakten, die ich all unseren Gästen hier schön präsentiere. Mhm. Was interessiert die Leute am meisten, wenn sie Falk Maria Schlegel bei Google eingeben?
Okay. Oh Gott,
bin auch gespannt.
Und ich würde mich richtig freuen, wenn du das löst, weil das ist wirklich
ich habe keine Ahnung.
Also das Erste, nicht irgendwie, was da privat abgeht oder so. Nee, das interessiert Leute gar nicht. Weißt du, was die Leute am meisten interessiert?
Ich habe es ja vorhin beschrieben, ich mag ja ganz gerne mein Tun, aber das habe ich schon nie gegoogelt, was da so rauskommt.
Deine Größe.
Ernsthaft?
Deine Größe ist der absolute Suchergebnis Nummer 1.
What?
Und was sagen die? Wie groß bin ich?
Man findet es ja nicht raus. Deswegen sind wir jetzt hier beim Podcast, würde ich mal sagen. Guck mal, ich habe Plateauschuhe an, ich zieh die mal aus. Ich bin 1,63. Es ist ein ganzer Kopf.
Ja, dann.
Sie sagte, es ist ein ganzer Kopf.
Das bedeutet?
Du musst vors Mikro.
Ich würde mal sagen, 1,85?
Nee.
1,81?
1,80 steht im Pass.
Hm.
Und wenn ich ganz genau messe, also wirklich nur die Füße platt mache, ohne Schuhe, wären es 1,79.
Und das haben wir jetzt gelüftet, so Leute. Also, ne? Da müsst ihr erst euch mal 2 Stunden durchhören, bis wir dieses Geheimnis hier lüften. Das war wirklich brennend. Also die Leute, dann kommt natürlich sowas wie Alter und so, ne? Aber das ist ja alles öffentlich.
Das ist leider relativ öffentlich mittlerweile.
Ach, come on.
Das geht mir gar nicht ab.
Wie alt fühlst du dich? Darum geht's nämlich.
Das ist ja das Fatale am Älterwerden. Also ich meine, es steht da 49, das bin ich ja auch.
Ja.
Und diese Angst vor der 5 davor ist mir eigentlich ernsthaft egal. Und ich fühle mich verdammt jung und das macht mich so alt. Kennt ihr das Gefühl?
Gar nicht.
Nein, ihr seid so jung, ihr seid aber viel jünger. Also ich fühle mich unfassbar agil, unfassbar fit. Ich fühle mich eigentlich unsterblich.
Ja.
Keine Ahnung, Anfang 30, 35, 36, sowas in der Art. Und dann guckt man manchmal in den Spiegel und macht einfach ein Selfie in Hamburg und denkt halt, das gibt's doch gar nicht.
Das bin doch nicht ich.
Als ich heute in der Strandperle war, hatte ich irgendwie so ein Foto von etwas unterhalb meines Gesichts gemacht. Da sag ich, nee, komm, streck mal schön das Kinn nach vorne, dann geht's besser.
Das ist aber für jeden
das
egal.
Ja, also
für jeden das gleiche Prinzip.
Das ist einfach ein dummer Wink.
Aber ich will das auch nicht verleugnen. Es ist halt so, wie es ist.
Ja.
Und das Schlimme ist, und das ist, glaube ich, dieser Punkt von Thema, ich habe eine Langeweile und ich fühle mich total jung und ich fühle mich auch immer so, als ich habe immer Angst, dass ich was verpasse.
Oh.
Mhm.
Und ich mag dieses Gefühl total gerne. Und gleichzeitig habe ich total Angst davor, weil ich natürlich irgendwie älter werde, wie wir alle älter werden. Aber natürlich irgendwo, wo du sagst, hey, du bist halt irgendwie nicht 26, dass du jetzt, keine Ahnung, auf den Hamburger Berg gehst und in Rosis Bar abhottest.
Naja, aber ich meine, es ist auch noch, wir haben auch
wenn
schon.
Wenn du das machst, dann wirst du auch sehr schnell alt.
Ich glaube, das kann sein.
Aber wir haben schon auch in den letzten Jahren, wie wir uns kennen, wir haben auch richtig coole Sachen erlebt, die jetzt, sage ich jetzt mal, nicht. Also ich weiß noch, wie wir beide, ich ja nicht so sportlich unterwegs, wie wir versucht haben, diesen Tibidabo zu besteigen in Barcelona. Und das ist halt der große Berg. Und wir haben gesagt, kein Problem, wir laufen da hoch. Es hat 5 Minuten gedauert, bis ich das erste Taxi angehalten habe.
Wir haben ein Taxi gerufen, definitiv.
Das ging nicht mehr. Das ging nicht mehr.
Es war ja auch neblig, wir hätten ja eh nichts gesehen.
Nein, das war alles gut so.
Ist auch nicht
aber
sicher.
Ich will damit sagen, also du bist auf jeden Fall noch sehr dynamisch am Start.
Ja, genau, so, dynamisch, ne? Und rüstig.
Ist also rüstig ist ein tolles Wort.
Wer rostet, wie heißt es? Wer rastet, der rostet und so einen Scheiß.
When I rest, I rust.
Guter Song.
Und trotzdem, auch zum Thema, ich glaube natürlich, dass dieses neue Alt, neue Jung Ding, das hat sich natürlich auch gewandelt in den letzten Jahren. Mhm. 60 ist neue 50, 40 ist neue 30. Mhm. Also das ist ja auch so. Ja, das ist eine Tatsache und keine Ahnung, was soll ich jetzt ändern? Soll ich jetzt irgendwas ändern, weil ich irgendwie wirklich die 5 demnächst davor stehen habe? Ich ändere gar nichts.
Du änderst gar nichts, nein.
Ich ändere überhaupt nichts und möchte ich auch nicht.
Nee, die Frage ist, wie machen die Party steht schon? Also wir müssen ja eine riesen 50er-Party jetzt machen.
Ich würde ja lieber ungerade feiern, lieber den 51.
Auch witzig, das finde ich gut.
Ja, man, gegen das Establishment.
Also, ja, weil wenn du den 50. machst, jetzt hast du aber den nicht eingeladen. Den müsstest du eigentlich aber auch einladen. Der hat dich ja auch eingeladen auf den 50. Ist ja, das schon so?
Oh Gott,
das Jesus Christ.
So soziale bitte Regeln, nicht, die ich sowieso sehr gerne missachte.
Ich habe irgendwie, keine Ahnung, 47 oder 46, ich weiß nicht mehr, so eine Gartenparty gemacht, die fand ich so gut. Einfach so. Ja, und zwar, ihr kommt nicht abends, ihr kommt sonntags morgens um 10.
Mega.
Oh Gott, ist das mega.
Mega gut.
Hammer.
Und dann, ich hatte so Angst, dass der Regen kommt, der kam. Und da waren irgendwelche Leute, die hatten irgendwelche Zelte dabei und irgendwelche, weiß ich nicht, vom letzten Fest habe ich noch was. Wir haben eine Party gefeiert, die ging von morgens 10 bis nachts, nächsten Tag um 2. Es war herrlich.
So.
Und gut, da auch zum Thema Alkohol, das war gar nicht so viel Alkohol. Das ist einfach so dieser ganze Tag, weil Sonntag hat jeder, Sonntag ist so ein Depri-Tag für mich, so scheiße, morgen ist Montag. Mhm. Das hat jeder genossen.
Schön. Und
sowas würde ich mir vorstellen, aber jetzt location-technisch den 50. Plan, Jesus Christ.
Ja, ja, das ist halt immer so ein Gewicht dabei.
Ja, im Idealfall bin ich auf Tour, dann ist das irgendwie.
Ja, ja, voll. Das ist immer gut, weil ich bin eh nicht da, Leute, sorry. Nee. Ja, kannst du auch nachfeiern? Nee.
Nee, nachfeiern ist es. Nee. Es gibt zwei Dinge. Nachfeiern ist asozial, scheiße. Und reinfeiern ist total kacke.
Finde ich auch.
Morgens um 10, perfekt.
Hammer. Ja, aber wenn du reinfeierst.
Bist im Arsch.
Das heißt, nee. Also wenn, ja, natürlich, aber wie an dem überbewerteten Party Silvester, um 23:59 Uhr, sind alle schon irgendwie Karten am Unterschreiben, jetzt müssen wir doch mal, und dann kommen alle geballt zu dir, du kannst das gar nicht steuern, auf einmal alle, die du eingeladen hast, sind alle auf einen Punkt da, wenn du einfach nur feierst oder auf den Tag feierst und die kommen vorbei, dann hast du so, kannst du das so stückeln. Ich hasse es wie die Pest. Ich würde never ever reinfeiern.
Nee, also so Open House-mäßig. Ne? Ja. Kommt mal, wann ihr wollt. Ja. Das ist gut. Das ist gut. Mann.
Das ist wirklich schön. Jesus.
Herrlich. Das, ich
freue mich
ganz
auf die Gartenparty.
Ja, ich freue mich auch.
Die Gartenparty seid ihr eingeladen.
Ah, herrlich. Sehr, super geil. Ich bin total, wie sagt man, fulfilled mit Erkenntnissen
erfüllt
heute. Ja, erfüllt, danke. Ich bin bilingual unterwegs, sorry.
Ah.
Ich bin erfüllt mit Erkenntnissen und würde mal sagen, das ist doch ein großartiger Abschluss, um jetzt zum Griechen zu gehen nebenan und eine gute Zeit zu haben und Justin Timberlakes Geburtstag zu feiern.
Wow.
Der wird heute 44.
Wow, ja, guck mal.
So was weiß
und
ich
immer noch irgendwie. Dancing Queen, ey. So. Oder? Weiß
der
ich nicht, ich habe
auch
mehr
in der Barclays, das habe ich mir kurz vor unserer Show angeguckt und dachte nur, Alter, hat der eine Produktion am Start.
Ja, und der schwebt ja. Also
mit diesem komischen Ding aus dem Dach darunter.
Genau, und es gehen gerade super viele Reels rum bei Instagram, weil, sagen wir mal so, man schnallt sich das ja als Mann um die Hüfte und zwischen die Beine.
Ja.
Und das ist sehr eng gewesen.
Ja.
Und sehr viele Menschen haben das gefilmt, weil sein Gemächt ist sehr gehighlighted worden, toll, dass man gar nicht mehr gehört hat, man hat sich nicht mehr darauf konzentriert, wie er gesungen hat oder so, weil das war omnipräsent, sagen wir es mal so.
Das sagt sehr viel über die Menschen aus. Ja. Wenig über Justin, denn er hat
Justin
sich schon ganz toll gesungen.
Das war mein erstes Konzert, ich lieb den.
Aber, das finde ich ja das Schöne bei Unterhaltungskünstlern, da steht keiner und guckt irgendwie, ob der Ton falsches und musikerpolizeimäßig, sondern wir gehen heute Abend hier hin, weil wir Bock haben auf einen geilen Abend.
Ja, das stimmt.
Das ist der Unterschied, wenn du auf irgendein Klassikkonzert, Gottes Willen, ihr könnt mich alle hassen, ihr dort hingeht, aber da geht man schon hin von, wie ist es inszeniert, wie ist die Partitur, bla bla bla.
Mm, ja.
Und da war das nicht, oder das Jazzkonzert. Und dann wird dann irgendwie, ja, aber der Bassist war heute, aber ich weiß ja nicht so genau. Hm.
Wo war denn der Basso Continuo?
Ja, und dann denke ich irgendwie, Gott, Jesus, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich möchte gerne unterhalten werden. Und da kann die Band, ohne Witz, wenn die Attitude hat, kann ich so viel falsch spielen, wie sie möchte.
Ja.
Schau doch NoFX an. Wir
ist auch so.
Ja, natürlich.
Die haben nie richtig gespielt.
Ja.
Am Ende des Tages, ich liebe Maiden, ihr wisst das alle, aber Maiden hat auch durchaus Timing-Schwankungen. Ne? Und na und? Das erwarte ich doch.
Das ist so geil, weil die, wie sie dann immer wieder zusammenfinden, das ist so ein yeah.
Alle sind irgendwie in einer Richtung, aber irgendwann passt.
Ja.
Ich lieb's.
Schön.
Das, so muss das sein. Also lasst euch unterhalten, lasst euch drauf ein.
Ja.
Wäre so mein Plädoyer.
Herrlich.
So.
Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Grinsen.
Genau. Und dann sind wir, jetzt willst du noch ein letzter Satz. Hört auf zu maulen.
Und jetzt sage ich noch was dazu, weil wen juckt's?
Wen juckt's? Wirklich.
Es wird viel zu viel gemeckert und gemault.
Hört auf zu maulen.
Genießt es und habt eine gute Zeit, wie du gerade gesagt hast.
Herrlich, ey. Smoky Eyes, Fokus und Zapfahren. Ich würde mal sagen. Wir beenden diese wunderschöne Folge. Vielen Dank, Falk, dass du da warst. Es war mir ein Fest. Richtig gut.
Es geht jetzt noch weiter, ohne Aufnahme.
Ach, jetzt wird's wild.
Jetzt kommen die ganzen Geheimnisse raus, Leute.
Jawohl. So, ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Ja,
wir hören uns bald wieder. Und ich würde mal sagen, lasst euch mal jetzt berieseln hier.
Ja, tschüss. Bye, bye.